Barris Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Hallo zu Where is the Light, der Millennium Podcast. Das ist der 15.02. und hier ist wieder Christian und Lennox. Hallo Lennox.
Hallo Christian, grüß dich.
Hi.
Na? Voll gelogen
mit dem 15.02.
Voll gelogen.
Ja, genau, voll gelogen. Ja, ja.
Für die Hörer, ja, genau. Nach,
ja, also es ist der 10.02. Sagen wir es mal so.
Ja, besser als, ja, besser als 97 oder so.
Ja, ja, genau. Ich bin noch ein bisschen aufgedreht, weil ich habe heute Nacht das erste Mal in meinem Leben den Super Bowl geguckt. Ah. Und das hat jetzt so ein bisschen mein Biorhythmus durcheinander gebracht.
Ich kenne auch Leute, die mir sehr gut bekannt sind, die haben sich auch freigenommen und so, ja. Heute und morgen, weil die den Super Bowl gucken und das ist so ein bisschen, ich habe das früher mal mit der Oscar-Verleihung gemacht, aber
okay.
Schon lange nicht mehr.
Bei Nico auf der Arbeit ist es so, die bekommen, ja, weil er ja bei den Amerikanern arbeitet, wirklich den Morgen frei. Die sind heute Mittag um 13 Uhr erst zum Dienst gekommen.
Ach.
Und die Deutschen durften um 8 Uhr kommen heute Morgen.
Crazy.
Ja, ja. Das Ding ging ja bis nach 4. Also.
Ja, ja. Ist halt die Zeitverschiebung und so.
Ja, genau.
Ich habe nur gehört, dass Taylor Swift ausgebuht wurde.
Ja, aber das kann ich aber auch verstehen. Ja. Ich hätte auch mitgebuht.
Ja, und
super. Aber nicht super. Wegen ihr, sondern wegen der Musik, weil ich die nicht meins halt.
Ja, aber Super Bowl ist ja eigentlich so als Filmfan immer total spannend, weil das ja immer die, das sind ja immer die teuersten Werbespots und so, ne? Die sind ja immer die Super Bowl-Spots, irgendwie der teuerste Werbeslot im amerikanischen Fernsehen überhaupt, ne?
Definitiv.
Und ja, da sind ja immer dann diese super aufwendigen Wahnsinnswerbungen, wo man sich dann, also ja, die Minute dann irgendwie mehrere Millionen kostet und so. Mhm. Und das ist immer sehr, sehr geil. Und ich glaube, da lief jetzt auch der Trailer vom neuen Mission Impossible Film oder sowas, habe ich nur irgendwie gehört oder so, im amerikanischen Fernsehen oder so. Aber das ist eigentlich, glaube ich, das. Ich würde wahrscheinlich nur die Werbung gucken. Und
also es war, ich habe es ja auf RTL geschaut und wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen hat man das nicht gesehen. Also
naja, die werden ihre eigene Werbung halt gezeigt haben, ne?
Und genau, die RTL ist ja sowieso berühmt für ihre Werbebreaks und
genau.
War schon massiv. Also ich gucke ja so eigentlich kein lineares Fernsehen mehr und für mich war das richtig ungewohnt, mal wieder Werbung zu sehen. Und es war seltsam. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl es so ein krasses Spiel eigentlich war, weil die eine Mannschaft absolut dominiert hatte, war es trotzdem irgendwie geil. Also es hat Spaß gemacht. Also ich werde es nochmal mir anschauen, irgendwann mal. Also so ein Spiel.
Ja. Habt ihr das dann auch so richtig so stilecht, so weißt du, so mit Hotdogs und so?
Ja, also es gab Burger, also ich habe alles für mich alleine gemacht, weil Nico musste ja früh raus, der hatte nichts davon.
Ja.
Und ich habe mir dann Burger gemacht, Chips, mir war es dann auch irgendwann leicht schlecht. Ja, weil ich ja noch zwischendrin halt auch noch ein paar Biere gezischt habe und so. Und dann wurde ich auch irgendwann müde. Also es war schon, es war ein Kampf. Es war wirklich ein Kampf. Also und dann was ich wirklich loben muss, RTL, die haben wirklich Experten, also die wirklich irgendwas mit Football zu tun haben, diese Leute. Also ich glaube, der eine hat sogar schon Football gespielt und war Trainer, der eine. Und die haben das wirklich super erklärt, weil sonst hätte ich nichts kapiert. Ja, also werden sie wirklich gut gemacht. Gibt's gar nichts. Ganz toll. Großes Kino. Also, ich muss echt sagen, was die Amis können, ist wirklich so Party machen. Also das können sie, sowas. So eine Veranstaltung, die war perfekt. Vom Anfang bis Ende perfekt.
Ja. Geil. Sehr geil. Ich habe gehört, du bist irgendwann wieder in Amerika. Oder was heißt wieder? Du warst jetzt ja gar nicht in Amerika. Du warst ja jetzt bei RTL vorm Fernseher. Aber demnächst geht's wirklich hin oder so, hast du mir gerade im Vorgespräch nochmal erzählt.
Genau, richtig. Ich habe ja erzählt schon, dass ich ja dieses Jahr nicht bei der FedCon bin. Dafür Ja, es sind ja sowieso immer die gleichen dort, ne?
Die gleichen Gäste und die gleichen Besucher.
Die gleichen Besucher, die, also das tut mir wirklich sau leid, dass ich die dieses Jahr nicht sehe. Mhm. Der liebe Frank und alle, wie sie heißen, egal, ja, durch die Bank weg, kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Tut mir sau leid, aber ja, ich habe was anderes, nämlich ich gehe auf eine Convention in den USA und zwar am 30. und 31. August. Und zwar ist das die ultimative Akte X Convention namens Filefest in Minnesota. Wow. Ja, Minneapolis, Minnesota, das ist also, das Nico war schon dort, also der kennst, der fliegt mit mir dorthin, der, so siehst du mal, was der arme Kerl mit mir alles durchmacht.
Der geht auf diese ganzen Veranstaltungen, die ihn null interessieren, ja?
Genau, richtig, ja. Wow. Aber er kennt ja Leute dort und vielleicht trifft er sich dann mit dem einen oder anderen. Hat eine Eintrittskarte zwar, aber ich würde es ihm auch jetzt nicht krumm nehmen, wenn er sagen würde, komm, nee, also ich muss mir jetzt nicht einen Vortrag von Mitch Pelleggi anhören, wie er den Skinner gespielt hat oder so. Kann ich nachvollziehen. Also alles gut. Ja, die hatten erst vor ein paar Monaten geworben, dass sie in die Mall of America gehen. Mhm. Das ist ja diese große Einkaufsmall, diese riesengroße dort in Minneapolis. Aber irgendwie haben die anscheinend geschlafen oder irgendwie geschlampt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da der Convention-Raum dann dort weg. Und die mussten jetzt ausweichen, ein paar Kilometer weiter, nicht weit, vielleicht 4-5 Kilometer weiter. Und jetzt sind die jetzt ins Convention-Center rein. Und da ist das Hotel nebendran ist schon komplett ausgebucht. Ja, Karten weiß ich nicht, ob man noch bekommt, keine Ahnung, aber die waren auf jeden Fall mal günstiger als die von der FedCon. Ja, also das kann ich mal wirklich sagen. Und sie haben jetzt angefangen, richtig Werbetrommel zu rühren. Am Anfang hast du vielleicht so Leute gehabt, die so wie Brian Thompson, das ist so der Alien Bounty Hunter, der dieses Ding da hat, wo man macht und dann die Leute diesen Nackenstich bekommen oder diese grüne Brühe hinten aus dem Nacken rausläuft. Mhm. Dieser Typ mit dem kantigen Gesicht, den kennst du auch. Ja, dieser Alien Bounty Hunter und haben noch ein paar andere zugesagt, wo du gesagt hast, ja, das sind alles so Schauspieler, die Nebenrollen gespielt haben. Und auf einmal, kaum haben sie gesagt, ey, wir haben die Karten, haben sie angefangen, jetzt mal die größeren Stars raus zu pushen. Also jetzt Mitch Pelleggi, ne, das ist der den Skinner spielt. Oh, geil. Ja, das ist schon mal geil. Und abgefeiert habe ich dann, wie sie gesagt haben, Krycek kommt, also Nicholas Lear, der Bösewicht, hoch drei. Jetzt warte ich natürlich noch drauf, dass so jemand wie Chris Carter hoffentlich zusagt oder David Duchovny oder ja Gillian Anderson. Das würde ich natürlich total feiern. Das wäre der Hammer.
Ja, ja. Das wäre geil. Ja. Das wäre echt geil.
Hoffentlich hauen sie das noch raus, das wäre geil. Ja, und dann würde ich sagen, berichte ich immer mal wieder davon, so was so, ja. Ihr könnt natürlich auch bei Social Media folgen, das ist einfach Filefest. Also File, also ein PH.
Ja, wie X-Files.
Wird das geschrieben? Ja, genau, richtig. Und dann Filefest und dann findet ihr das auch gleich. Also das Ding war 2023 ein voller Erfolg. Da war auch Chris Carter vor Ort. Da war ja Akte X 30 Jahre alt geworden. Ich habe auch mit denen geschrieben. Mhm. Die fand das mal richtig geil, dass ein deutscher Millennium-Podcast, dass überhaupt sowas existiert, wussten die gar nicht.
Und, ja, wir haben nicht nur Bier und Brezel.
Nee, genau. Ja, sondern gibt dann noch andere Dinge bei uns. Genau. Und die haben geschrieben, geil, es wird so toll, dass ein deutscher Podcast vorbeikommt. Das haben sie richtig gefeiert. Bin mal gespannt. Vielleicht lasse ich mir noch das ein oder andere noch einfallen.
Cool.
Mal schauen.
Bisschen neidisch. Das ist schon geil. Also, das ist sehr cool.
Ich bin
gespannt, was du dann berichtest. Ist ja noch ein bisschen hin.
Ist ein bisschen hin, ja.
Aber das klingt schon mal sehr, sehr cool. Tatsächlich.
Ja. Ja. Ja, und bei dir so? Gibt es bei dir was Neues an der Bücherfront?
Ja, also bei mir ist ja immer noch am Zeitschriftenhandel, gerade man ja immer noch in Virus mein Interview mit dem Roy Frumkes von Street Trash. Das kam ja, glaube ich, letztes Mal genau raus oder so, irgendwie so plus genau. Minus. Ne? Weiß nicht, hast du es mal gelesen?
Ja, ich habe es gelesen, ja. Aber ich kann mit dem Film gar nichts anfangen, sage ich dir
ehrlich. Also. Gut, der ist 87er Trash-Granate irgendwie. Aber halt cool. Ne? Also sehr, sehr, sehr cool. Und ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen wieder mit dem Roy geschrieben. Also das ist irgendwie lustig.
Okay.
Und ich habe tatsächlich das Remake jetzt gesehen, weil auf dem Fantasy-Filmfest White Nights, das war jetzt am In Köln war es, glaube ich, am 2. Februar. Also es war ein so ein Wochenende, ne? Da liefen dann so 10 Filme oder irgendwie so. Und das war der Abschlussfilm. Und da habe ich jetzt mal das Street Trash Remake gesehen. Inzwischen habe ich auch mit dem Regisseur von dem Street Trash Remake Kontakt. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon hatte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, der hatte irgendwie bei X, also Twitter, ehemalige Twitter, irgendwie so gepostet, ja, Street Trash kommt jetzt irgendwie raus und bla bla bla. Und dann habe ich das irgendwie geretweetet oder wie sagt man jetzt, gereaxed oder so. Und und meinte dann so, den würde ich auch mal gerne, den Regisseur würde ich auch mal gerne interviewen für Virus. Und dann ist er natürlich voll drauf angesprungen und hat dann gesagt, ja, können wir auf jeden Fall machen und so. Ne? Und der sitzt halt in Südafrika und der heißt Ryan Kruger. Das ist ein Engländer, der in Südafrika wohnt und da Filme dreht halt. Ne? Und dann habe ich festgestellt, dass Südafrika nur so eine Stunde Zeitverschiebung ist. Und mal gucken, wenn jetzt ein größeres Projekt kommt bei ihm oder so, dann muss ich mal gucken, ob da nochmal was kommt. Also so kommen jetzt diese Connections alle irgendwie. Das ist irgendwie super lustig. Den habe ich ihn halt gesehen und ja, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ist jetzt aber nicht, ist jetzt nicht der riesengroße Splatter-Klassiker. Es ist ein Witz, ein bisschen aus der Zeit gefallen, der Street Trash, weil das ist wirklich so ein respektloser Trash-Film, weißt du, der überhaupt keine zweite Ebene hat, also nicht irgendwie versucht, auf anspruchsvoll und hübsch zu sein, sondern halt wirklich trashig ist irgendwie.
Ja.
Und das ist ja heute nicht mehr so, also sonst auf dem Fantasy-Film fast laufen immer so Filme, die so ein bisschen, so ein bisschen Anspruch haben, weißt du, so eine Meta-Ebene oder sowas, ne? Und das hat der halt überhaupt nicht, ne? Und das ist so ein bisschen, ja, so hat man das halt gemacht in den 80ern oder so. Der Ansager da vom Fantasy-Filmfest, der meinte auch so, ja, es ist das Remake so nach 40 Jahren, also geändert hat sich nicht viel, so, ne? es war lustig. Also war unterhaltsam auf jeden Fall, ne? Und, ja, mal gucken, also das war jetzt, also das war ein bisschen so der Abschluss für mich jetzt, ne? Also jetzt endlich mal den Film zu sehen, das Remake zu sehen, über das wir ja im Interview gesprochen haben, das kannte ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Wurde auch lustigerweise vom Fantasy Filmfest auf die Gästeliste gesetzt. Das war auch noch witzig.
Oh, cool.
Irgendwie dadurch, dass ich, das zeigt sich dann wieder, glaube ich, dass wenn man ständig die Leute verlinkt, weißt du, bei Social Media, dann kam halt irgendwann die Frage aus Köln vom Matthias Strunz, das ist so da der Kölner Organisator, der hat mich dann irgendwann angeschrieben, meinte, sag mal, brauchst du noch Gästeliste-Plätze, Junge? Und so, ja. Und gut, für Street Trash hatte ich gar keine Karte, aber da bin ich in ein paar Filme noch reingekommen, die schon ausverkauft waren. Das war irgendwie sehr, sehr cool. Und das hat mich total gefreut. Also nochmal vielen Dank ans Fantasy Filmfest. Also das war für mich alles so losgetreten durch dieses Interview. Es war für eine sehr schöne Erfahrung irgendwie alles, ne?
Das ist eigentlich auch wirklich toll. Das siehst du mal wieder, ne, wie groß diese Bubble eigentlich wieder ist. Ne? Das ist toll. Habe ich jetzt auch wieder durch den Podcast gemerkt, wie viele Leute einem anschreiben.
Ja.
Zum Beispiel die Reihenfolge war ja jetzt bei uns mal jetzt vor kurzem ja falsch, weil wir ja eine Folge verschoben haben, die hoffentlich nächsten Monat dann ja jetzt aufgenommen wird und die wir dann in den Äther schicken.
Ja.
Und und das ist so schön, dann kommst du dann zur FedCon und so, gleich wird dann auch das gefragt und das macht einfach Spaß oder andere Podcasts laden einem ein und so weiter. Schön, also das macht richtig Spaß und jetzt muss ich gerade sagen, Street Trash, habe ich wirklich den falschen Trailer geschaut, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe den neuen Trailer geschaut, das war gar nicht der Film von 1900.
Naja gut, aber wir haben ja quasi über beides gesprochen. Ne? Also,
aber der wirkt so alt auch schon, die haben das irgendwie so auf
80er
Jahre getrimmt.
Wenn du den im Kino siehst, so auf der Leinwand, siehst du auch, dass da so ein leichter Filter drüber ist, weißt du, das sind lauter so kleine Verunreinigungen, die so von der Abtastung kommen vom Film und so. Wobei das so dezent ist, dass du das, glaube ich, nur auf der Leinwand siehst oder so. Aber ich glaube, der Ryan Kruger hatte da auch Bock drauf, dass das so ein bisschen so retro halt zu machen.
Irgendwie. Ja, die sehen auch so retro aus. Die haben solche Jacken und überdimensionale Krawatten an und so. Und deswegen fällt mir das gerade nämlich ein, weil das war dann wahrscheinlich gar nicht der von 1900. Was war das? 87, glaube ich, ne?
87 war das Original. Ja, spielt halt in New York. Okay. Ne? Das ist also, sieht, wenn es irgendwie New York mit. Der neue, der ist so ein bisschen so Science-Fiction-mäßiger mehr. In New York, im New Yorker-Ding ist es so, es gibt so so Schnaps, nennt sich Viper, und wenn die Leute das trinken, dann zerschmelzen die so.
Und das grüne Zeug kommt aus dem Mund, ne?
Ja, genau. Und im Remake ist es eher so, da gibt's dann halt so eine Art Droge, die die Leuten da verpassen, um so die Penner von der Straße zu kriegen, als Radikallösung.
Schon derb.
Ja. Und das Zeug heißt dann auch Viper. Also das heißt, wenn Leute irgendwas trinken, wobei es gibt da eine kurze Szene, wo auch einer so eine Viper-Flasche noch mal in der Hand hat. Also du merkst schon, dass da total viel so Anspielungen an das Original sind. Und der Film ist eigentlich wirklich dann am besten, wenn er so komplett over the top und bescheuert ist. Also wenn er einfach nur völlig übertreibt, dann ist er eigentlich am besten. Also dann macht er eigentlich am meisten Spaß, genau.
Ja, nämlich die Anfangsszene hat mich nämlich direkt an Clockwork Orange erinnert, weil da ist einer so auf dem Stuhl angeschlossen.
Ja, dann ist es das Remake.
Der andere, ja, hat so eine Spritze mit, die genau, glüht, glaube ich, grün, wenn ich mich noch recht erinnere. Ja, so. Und dann denke ich, hab ich schon gedacht, was geht denn jetzt ab?
Ja.
Schön.
Also ja, und das schön, also ja. Genau, und das war das Remake. Und das Lustige war von wegen mit Verwechseln, du bist nicht der Einzige, der Remake und Original verwechselt hat, weil das lief ja auf dem Fantasy-Filmfest in mehreren Kinos, in mehreren Städten. Ne? Das waren so zwei Wochenenden und es lief zuerst in, ich glaube, zuerst in München. Also München ist so das Ur-Festival-Location vom Fantasy-Filmfest. Und ich glaube, zeitgleich lief es aber auch noch in Berlin und in Hamburg oder so. Und dann lief es eben noch mal eine Woche später halt in Köln, und es läuft dann irgendwie auch in Frankfurt und so. Und die mir erzählt, dass die in München haben sie den falschen Street Trash gespielt. Da haben sie nämlich aus Versehen statt dem Remake das Original gezeigt irgendwie. Weil der Verleiher, der hat die Rechte an beiden Filmen und hat den irgendwie, weißt du, so eine Kopie geschickt mit halt mit beiden Filmen. Und dann haben die, der Vorführer hat dann aus Versehen das Original abgespielt und nicht das Remake. Und ich weiß nicht, hat sich wohl keiner beschwert. Scheint es in München komplett gespielt zu haben. Und das habe ich dann dem Roy geschickt und gesagt, hier, guck mal, die haben doch deinen Film in München gespielt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste, weil der ist halt remastered und so alles mittlerweile. Und das ist wahrscheinlich die beste Aufführung, die der Film jemals, das Original jemals hatte in Deutschland wahrscheinlich.
Klasse.
Und das alles so per accident. Also deswegen, es ist nicht schlimm, dass du den falschen Trailer geguckt hast. Ja.
Bekommt man den Film als DVD oder Blu-ray?
Ich komme jetzt, der kommt jetzt, denke ich.
Ich meine, der alte.
Den alten, also, der ist, glaube ich, vor zwei Jahren ist der irgendwie mal so als Mediabook Special Edition rausgekommen. Aha. Ich habe jetzt sowas gehört, dass da jetzt aber neu mit dem Remake zusammen nochmal rauskommen soll, aber eine offizielle Ankündigung gibt es da noch nicht, also mal abwarten, was da jetzt kommt oder so.
Okay, weil es hört sich wirklich lustig an, also für so einen schrägen Abend mal, warum nicht?
Ja, und
also, ich guck auch gerne mal Trash, so ist es ja
nicht. Ja, genau, ne? Und also ein bisschen über den Film habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass das nicht alles wiederholen oder so. Und nee, wer jetzt wirklich Interesse hat, der kann immer noch raus zum Kiosk rennen und sich das Virus holen. Das ist halt eine Doppelseite, und so, wo ich mit dem Roy spreche über. Also halt auch, wie das Original damals gemacht wurde. Und das ist schon so, das ist halt schon so diese Bekloppten, die in New York sich jetzt hinsetzen und sagen, wir machen jetzt mal einen Film. Und 40 Jahre später gibt es ein Remake, und das ist schon irgendwie geil. Wahnsinn. Das ist schon irgendwie cool, ne? Und das ist geil. Ja, ansonsten sitze ich an Baby Witch Fortsetzung irgendwie, was sich als ziemlich kompliziert erweist, muss ich sagen, weil ich finde es mega schwierig. Ich muss da so viel unter einen Hut bringen, weißt du? Also ich habe auch noch nie eine Fortsetzung so geschrieben, und weißt du, so, du kennst es ja von Filmen, weißt du, so dieses, du willst irgendwie, es muss der Geist des Originals, aber nicht das Gleiche, und ich habe noch ein bisschen das Problem bei dem, dass du hast jetzt nicht so das Ghostbusters A-Team oder sowas, weißt du, die du einfach anrufst für den neuen Fall, sondern ich habe eigentlich so Characters, die nie von der Fortsetzung geplant waren, und alle, die es gelesen haben, sagen, aber du musst auf jeden Fall diese drei Characters hier, Kasper, Jasmin und halt die Tochter Luna, die müssen auf jeden Fall wieder dabei sein. Und die sind halt, im ersten Teil gab es halt diese Firma, wo die alle zufällig in dieser Firma alle waren, und das hat sich so ergeben, dass die dann so ein Team geworden sind, und es macht überhaupt, ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass die, sag mal, außerhalb dieses Mikrokosmos wieder groß was zusammen machen würden, irgendwie so richtig. Und ich habe das, also das war schon schwierig, die zusammenzukriegen irgendwie, also so, dass es nicht gebogen ist halt, ne? Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, aber so ist das einige Dinge, dass ich so merke, es ist gar nicht so einfach, wenn du das vorher nicht so geplant hast, nicht drauf angelegt hast, ne? Aber deswegen geht's ein bisschen langsamer, aber sagen wir mal so, ich habe ein paar richtig coole Ideen, aber es geht ein bisschen langsamer, als ich es dachte, das ist es eigentlich. Ich dachte, ich wäre schon weiter. Aber da ich ja jetzt nicht unter dem Druck stehe, weißt du, so für einen Verlag irgendwas abgeben zu müssen, übermorgen. Dass du so
ein Zeitlimit hast.
Genau, weißt du, wo ich dann sage, jetzt fällt mir zwar nichts ein, aber du hast jetzt, komm, fuck, du hast die Abgabe, du musst ja jetzt, sage ich halt, nee, dann dauert es jetzt halt noch ein bisschen, ist mir doch egal, ne? Hauptsache, es wird cool. Weil ich habe viel mehr Schiss davor, dass die Leute dieses Original, also Original, den ersten Baby Witch gut fanden, dass die sagen, aber dann hast du, das war jetzt nicht Teil 2, das war jetzt ja ein Schnellschuss oder so. Und das will ich halt auf gar keinen Fall. Also das ist halt das Letzte, was ich will. Und deswegen lasse ich mir jetzt einfach so lange Zeit, wie es dauert. Ich mache jetzt hier den Stanley Kubrick, weißt du, der jetzt einfach sagt, komm, egal. Dauert halt.
Dauert halt, genau.
Mir doch egal. Und ich habe ja kein Filmteam, was ich warten lasse, ne? Ja, und ansonsten ist es das Letzte noch, ist, ich habe eine Kurzgeschichte, wo ich angenommen wurde, eine Anthologie, die heißt X und oder X. Und das ist hier für den für den Shadowdex Verlag, Mysteriöse Gewässer. Und die haben ja jetzt. Gestern oder vorgestern haben die mir das zurückgeschickt, so mit dem Lektorat. Und die haben mich jetzt gebeten, bis Ende des Monats da halt mal drüber zu gucken und halt diese Anmerkungen, halt, wie das dann so ist. Ne? Also es ist immer so, der Lektor oder die Lektorin sagt dann hier, willst du nicht da oder wollen wir das nicht kürzen oder anders oder ich habe noch eine Idee. Das muss ich halt noch durcharbeiten bis Ende des Monats und ich habe noch gar nicht reingeguckt bis jetzt, aber ja, aber das ist cool, weil das bedeutet dann irgendwie, da passiert dann auch was. Also das kommt auf jeden Fall dann raus dieses Jahr. Ja, also
finde ich cool. Ja, super. Ja, also ist einiges in der Mache. Und ich hätte auch zwei Charaktere, die ich dann noch vorschlagen könnte für dein neues Buch. Das wäre dann so zwei Podcaster, die so einen Millennium-Podcast machen.
Ah, coole Idee, die ja schon angeteasert wurden im ersten Teil.
Genau, ja, die kommen dann irgendwie ins Studio rein und dann geht's ab dort im Aufnahmestudio oder so irgendwas. Ja, cool.
Willst du sterben oder nicht?
Solange es nur im Buch ist, ist alles okay.
Ja, natürlich nur im Buch.
Aber dann wieder richtig dramatisch dann, also richtig mit Augen und Trompeten.
Ich guck mal, was ich tun kann. Ich werde drüber nachdenken. Ja, jedenfalls, das ist Prinzip, was so abgeht. Also es ist ein bisschen weniger Action jetzt eigentlich, mehr so genießen im Prinzip, weil jetzt keine Convention sind oder sowas. Ne? Also ist eigentlich alles gut, muss ich sagen.
Ja, also ich habe jetzt auch so, wie für mich, so auch immer diese unabhängigen Autoren jetzt mal entdeckt, jetzt mal von den ganz Großen jetzt mal abgesehen, weißt du, so jetzt wie bei dir jetzt. Jetzt habe ich nämlich auch, lese ich gerade im Moment, das Flüstern der Motten von einem H.R. Berg, von dem habe ich schon nie was gehört.
Ja, ich aber.
Ja, ja du schon, okay, gut. Ja. Und ich muss sagen, geil, echt geil. Ich habe jetzt die ersten zwei Kapitel durch, habe am Mittag angefangen mit, echt geil. Also
ist das mit dem Hotel?
Richtig, genau.
Ja,
mit den Motorradfahrern.
Ich habe das nicht gelesen, aber ich habe einen Podcast gehört. Und da hat er davon erzählt. Ich weiß aber gar nicht, welcher Podcast das war. Wenn ich das finde, schicke ich es dir und wir packen es in die Shownotes.
Ja, okay.
Da hat er davon erzählt und er hat, ich glaube, das war sein erster Roman. Der hatte einen ganz anderen Titel erst und hat ihn jetzt nochmal neu rausgebracht. Und das war echt cool, irgendwie, was der erzählt hat. Ich glaube, es war Schreibmind, der Schreibmind-Podcast. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist so ein Podcast, der halt so Autoren interviewt. Und da geht es auch stark um den Schreibprozess und so. Mhm, und ist ein ganz, ganz sympathischer Typ, also vom Podcast her, muss ich sagen. Also das hat mir sehr gefallen. Und deswegen, daher kenne ich, also ich kenne ihn auch ein bisschen von Instagram. Aber das war wirklich ein super hörenswertes, voll interessantes, cooles Interview, muss ich sagen.
Oh ja, also das hast du dann her damit, weil echt, wenn ich das Buch durch habe, dann möchte ich da mal reinhören.
Denn weil genau, da schreibt jetzt zum Beispiel, wie er auf die Idee kam und so. Und das ist natürlich im Nachhinein ganz witzig. Und das wäre was für dich. Ja, und du hast ja vorher den Kreischel, hast du doch gelesen, ne? Oder die Kreischel.
Richtig, genau. Also absolut geil.
Das ist jetzt ja voll auf dem Underground-Trip, finde ich ja gut.
Ja. Und dann auch mit dieses Modden-Thema. Ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen. Auf jeden Fall, da sitzt du dann da und denkst, weißt du so, weil ich hasse Motten eigentlich, ne? Das ist so, das ist ekelhaft. Und wenn ich mir vorstelle, dann Tausende von denen, ich will jetzt gar nicht sagen. Und aber geil geschrieben. Der schreibt das sehr plastisch und da bin ich mal auf das Interview gespannt von dem. Okay.
Pack mal in die. Also wenn ihr das jetzt hört, ist das in den Shownotes.
Ja, und ich schreibe mir das jetzt gleich mal unten noch hin. Ich hab's sonst. Gut, du hast es ja aufgeschrieben. Ja. Okay, dann hätte ich das was vergessen.
Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Alaska.
Steigen wir mal ein. Genau.
Ja, also die Folge heißt im Original Luminary. was so viel heißt wie, keine Ahnung, Erleuchtung oder sowas? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe mir es irgendwo, habe ich mir es aufgeschrieben, warte mal, Luminary, das habe ich mal irgendwo weiter unten aufgeschrieben, kann man nachher nochmal dazu
kommen. Ja, jedenfalls, in Deutschland hat man überlegt, Luminary ist zu kompliziert, also nennen wir es Alaska. Weil es spielt in Alaska. Zumal die deutschen Titel sind ja immer so ein bisschen on the nose, wie der Ami sagt. Aber warum auch nicht?
Warum nicht?
Genau. Ja, aber ist ja auch passend. Genau, hast du ein paar Daten oder so
dazu? Ja, hab ich. Das Ganze wurde in Amerika am 23. Januar 98 aber Fox wieder ausgestrahlt. Ja. Knappes Jahr später in Deutschland, dann am Freitag, den 11. Dezember 98 auf Sat.1. Ja, 5,7 Millionen amerikanische Zuschauer. Deutsche habe ich leider keine. Also es ist wirklich im Moment wird immer schwerer, da was zu finden. So weiter wird die Staffel reingehen. Weiß auch nicht warum. Autoren haben wir nur einen, das ist der Chip Johansson. Und den Regisseur haben wir den Thomas J. Wright. Über die beiden haben wir ja schon einiges erzählt.
Ja, also sind ja auch Produzenten und so, genau.
Genau, da ist auf jeden Fall Qualität dahinter. Würde ich sagen.
Ja, genau.
Ja, steigen wir doch mal ein in die Folge.
Ich habe gerade geguckt, Luminary, ne? Das heißt, das ist halt nicht die Erleuchtung, das ist eher so, weißt du, wie der Himmelskörper oder der Lichtkörper oder sowas, ne? Oder Stern auch, ne? Und das passt auch zur
Folge. Ja, genau.
Oder so die Koryphäe, das ist auch Luminary. Also so die Person.
Die berühmte. Die Leuchte.
Ja, genau, die Leuchte. Das ist halt. Ja gut, gehen wir in die Folge rein.
Genau, gehen wir mal rein in die Folge. Was mir gleich aufgefallen ist bei dieser Folge ist, also am Anfang, diese tolle Musik am Anfang, diese positive Musik, ja. Ja, extrem positiv und diese tollen Naturaufnahmen. Also ich möchte mal auch nach Alaska irgendwann und da kriege ich direkt Reisefieber, wenn ich das sehe. Also
ja,
so,
ja.
Wenn die Kamera so aufzieht und du siehst diesen weißen Berg, es ist alles so friedlich. Ja, und du hast ja dann die Kamerafahrten, finde ich hervorragend. Und du hast ja dann so ein Voice-Over, beziehungsweise hörst ja so aus dem Hintergrund einen jungen Mann sprechen, eine junge Stimme. Und wir können ja schon den Namen sagen. Die Person ist ja nicht schlimm, ist ja der Alex Glaser. Und der sagt dann so im Hintergrund, ich habe mir das mal so notiert, ich habe nie gedacht, dass es so enden würde. Ja, um die Wahrheit zu sagen, ich habe nie gedacht, dass es überhaupt enden würde. Das sind Kräfte, die auf uns einwirken, mit oder ohne unsere Zustimmung. Sich selbst bewusste Kräfte wie die Anziehungskraft. Ich dachte, mich mit der gleichen Gewissheit zu kennen, würde mich schützen, aber Überraschung, wie sie sagen, was es für einige eine lange Reise ist, war für mich eine seltsame Reise, also ähnlich, ja. Ich habe das jetzt notiert. Ja, auf jeden Fall, ich dachte dann, wenn ich dann am Anfang diesen Körper da, wo da im Wasser zu sehen ist. Du siehst ja so einen kleinen Wald, so ein Bach, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dann fällt ja offensichtlich eine Puppe runter. Ach Gott, war das so schlecht. Ich habe das ja früher auf dem Röhrenfernseher geschaut. Und
das sah das alles gut aus, ne?
Das sah das wirklich top aus. Jetzt habe ich das auf meinem großen Flatscreen gesehen und ich dachte, Alter, das ist eine Puppenhand. Das sagt noch nicht mal irgendwie, dass man das, ja klar, dass es eine Puppe ist, aber das war mir auf dem Röhrenfernsehen gar nicht so bewusst.
Nee.
Und und die wird dann da so runtergespült, durch so einen kleinen Wasserfall, nenne ich es jetzt mal, und weitergespült. Und man hört immer im Off den Alex Glaser eigentlich sprechen. Und Der geht stromabwärts, ne? Der junge Mann.
Ja, ist halt so ein bisschen, also, auch schon fast wieder makaber, ne? Weil du hast dann diesen Typ, der da irgendwas von seiner Reise erzählt und dann hast du diese Leiche im Wasser. Aber das Ganze immer noch mit so einer total ruhigen, entspannten Musik, als wäre das auch völlig in Ordnung, so ungefähr. Und das ist
total friedlich, so ein bisschen, ja. Du könntest direkt nebendran meditieren. Also.
Genau. Meditation mit Leiche. Genau, und dann schneiden wir irgendwie in so eine Art Gang, so einen ewig langen Gang.
Ja, Warehouse 13.
Genau, ne, für mich habe ich auch gedacht, das sieht so aus, das sieht eben auch aus wie so ein Storage Room irgendwie, ne? Du weißt, das kann alles sein, ne? Mhm. Und dann kommen irgendwie Peter und Frank da an und irgendwie ist es, dass Frank sagt, Frank sagt im Grunde, er weiß gar nicht, worum es so richtig geht und Peter sagt dann einfach, die sieht es nicht ja wieder in der deutschen Fassung so, ja, seien sie einfach sie selbst und so, alles gut, und offenbar will die Gruppe ihn halt sehen Und geht dann in so einen Raum rein, was so ein typischer, ich nenne das immer so ein Akte X Smoker-Raum.
Ja, genau.
Weißt du, so mit den vertäfelten Wänden und so. Und
diese schweren Möbel. Die
schweren Möbel, genau.
Das Grauen und alles.
Oh. Genau. So, ich weiß gar nicht, wie wir das nennen. So, alles ein bisschen wie Mord im Orient Express. Und,
ja, genau.
Oder die Hotel-Variante davon. Und genau, da gibt es so einen Stuhlkreis, wo dann so 10 Leute sitzen oder so. Und in der Mitte ist so ein Drehstuhl, der ist leer. Und da soll sich, da gibt es einen Typ, der sagt zum Frank, setzen Sie sich mal. Und dieser eine Typ, das, der lustig bei der IMDb heißt der The Inquisitor, also der Inquisitor. Oh. Mhm. Der hat aber jetzt keinen Namen. Wir erfahren gar, der wird es auch nicht vorgestellt, weil alle haben ein bisschen Stress, weil die müssen ihre Flugzeuge kriegen und ja, so weiter. Genau. So voll das Meeting man. Irgendwie. Mhm. Total bescheuert. Und dann sitzt da irgendwie Frank also in der Mitte und dann wird er so von allen so ins regelrecht ins Kreuzverhör genommen. Also die fragen den ständig so Sachen. Sowas wie, ja, wer hat denn die Millennium-Gruppe gegründet? Und warum sind sie denn bei uns und all solche Sachen? Ne? Ist wie so ein Vorstellungsgespräch aus der Hölle. Und der muss auf Frank wird dann auch angewiesen, bitte die Leute mal anzugucken. Deswegen hat er diesen Drehstuhl und muss sich dann immer so nach rechts, nach links drehen und so weiter. Und es ist wirklich so ein bisschen Psychoterror, ne?
Ja.
Und dann im Prinzip geht es halt darum, dass die Gruppe so ein bisschen Zweifel hat, ob Frank eigentlich noch so geeignet ist für die Gruppe, weil er hat ja gerade Stress mit seiner Frau und seine Gabe ist auch getrübt und so weiter. Mhm. Und ob er noch irgendwie hier sowas noch eigentlich noch genug bringt oder so. Und dann wird Frank eigentlich doch irgendwann so ein bisschen sauer, weil er meinte, ich bin eigentlich hier in erster Linie Vater und alles und Ehemann und so. Und ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier soll. Und ich habe alles getan, was die Gruppe immer will und so. Und dann sagt die Gruppe, nee, sie haben ja diesen Typ da umgebracht im Keller. Das war damals, als Catherine entführt wurde. Ne? War das die erste Folge?
Das war die erste Folge.
Genau, ne? Wo die da in diesem Auto entführt wurde und so weiter. Genau, wo sie im Keller eingesperrt wurde und Frank diesen Typ umgebracht hat. Und die Gruppe gesagt hat, er soll das nicht tun. Und Frank aber ausgerastet ist im Prinzip. Und irgendwann wird Frank das dann alles zu blöd und er steht auf und geht einfach wieder. Also richtig sauer.
Man merkt es wirklich. Der wird wirklich richtig böse. Ne?
Ja, und hat auch das Gefühl, ich habe so richtig verkackt. Den Job kriege ich nicht.
Ja, genau. Ja. Also das Ganze hat mich, ich habe das so bei mir in den Notizen drinstehen, da gibt es ja in der Psychologie gibt es diesen Begriff Intervention. Mhm. Und das ist so ein Stuhlkreis. Da sitzt du in der Mitte und du wirst von zum Beispiel Familienangehörigen, Freunden und sowas mit unterschiedlichen Perspektiven und Gefühlen dann sozusagen konfrontiert und dann arbeitet man sozusagen an deinen inneren Konflikten, die arbeitet man dann halt auf.
Okay.
Und das kam mir wirklich so vor, wie so eine Intervention, ne? Weil man merkt dann auch diese dummen Fragen, wo da gestellt werden, wo dann da zum Beispiel auf die Trennung angesprochen wird, da reagiert ja schon Frank sehr böse. Der dreht sich ja mit einem Schwung um und schaut den einen da an, so nach dem Motto, ey Freund, halt jetzt mal den Ball flach, sonst gibt's mal rechts und links eine. Also da hat man das schon wirklich gemerkt. Hinten sitzt übrigens noch eine Schauspielerin, die in einer vorhergehenden Folge mal eine Richterin gespielt hat.
Ah,
okay. Weißt du grad, ob dir das aufgefallen ist?
Nee.
Ja, eine ältere Dame, die haben sie da auch, die ist auch in der Millennium-Gruppe anscheinend jetzt mit drin.
Alle sind
ja. Ja, irgendwie, die Millennium-Gruppe die sind überall drin, ne? So die Illuminaten des Akte X und Millennium und der Universums. Und die geben dem
schon bestimmt welche, die sind in beiden Verschwörungsgruppen, wette ich. Die haben so einen Doppelausweis, weißt du?
Ja, genau.
Ja,
stelle ich mir gerade so bildlich vor.
Ja, von wegen, wo du sagst, die Dame, die Richterin gespielt hat, dieser Typ, der diesen Inquisitor, also der die Fragen stellt, also der Erste ist der Glatzkopf da, der kommt auch noch später noch zweimal vor irgendwie. Also ich glaube, der spielt die gleiche Rolle wieder, habe ich dann. Also zumindest einmal spielt er auf jeden Fall. Also in der dritten Season kommt er noch mal vor. Also habe ich nur gelesen, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich moment auch nicht. Also die dritte Staffel ist bei mir sowieso fast weg.
Also da steht in der IMDb stehen ja immer die Rollennamen und da ist auch einer, dass er auch nochmal den Inquisitor spielt irgendwann und dann das andere, da hat er irgendwie einen speziellen Namen. Also vielleicht ist das dann der Name, wie der Typ dann wirklich heißt oder so, weiß ich nicht. Oder ist es eine andere Figur, das kann auch sein. Jedenfalls kommt der Typ nochmal wieder. Ja. der hat so Eindruck hinterlassen, dass er nochmal wiederkommen darf.
Ja, das ist so ein typischer Schauspieler, der wirklich so mit dem Raucher abhängt. Das sind so diese alten Knacker einfach, ja. Alte, weise Männer.
Ja, ja, absolut. Ja.
Also kann ich es nicht bezeichnen. Ja, wie du schon so schön gesagt hast, also der Frank, der ist so richtig angepisst, steht dann auch auf, lässt den Stuhl dann auch noch drehen. Der, schöne Aufnahme von oben, man sieht dann, wie der Stuhl noch sich cool, so 10-mal dreht. Ja. Ja, wirklich gut gemacht. Ja, und draußen steht der Peter angelehnt an der Wand. Und ja, der Frank geht hin und sagt, das war nichts, das war scheiße, auf Deutsch gesagt.
Ja, ja.
Ja. Also der hat da überhaupt keine Lust. Der lässt auch gerade, redet auch gar nicht lange mit dem, vielleicht 2-3 Sätze und dann verlässt er schon dieses Warehouse 13.
Genau.
Ja, und was dann sehr ungewöhnlich ist, wir gehen dann wieder zurück nach Alaska, ja, bildlich, und sehen dann die Leiche wieder im Wasser rumschwimmen, unsere Puppe. Mhm. Und der junge Mann sagt dann auch noch irgendwelche philosophischen Sprüche. Also es ist jetzt nichts, was die Folge jetzt so irgendwie noch bewegt.
Nee,
also,
ich habe mir nur aufgeschrieben, was mit seltsamer Reise oder sowas.
Ja, irgend genau.
Sowas, bla bla bla. Ja. Ich glaube, es ging aber auch einfach nur darum, nochmal, weiß ich nicht, irgendwie nochmal das ausklingen zu lassen. Weil dann sind wir eigentlich im Vorspann und dann sind wir, lustigerweise haben wir kein Zitat.
Ja, richtig.
Ey, wir haben hier mal ein Zitat, mal nicht. Also irgendwie ist das auch komisch. Ich weiß auch nicht.
Ja, das Bum-Bum fehlt auch. Also dieses Bum-Bum immer am Anfang.
Stimmt.
Ja, ja, das fehlt auch. Also irgendwie ist das. Und was mir auch aufgefallen ist, es hat es so, glaube ich, vorher noch nie gegeben. Es war, glaube ich, einer der längsten Vorspänne gewesen, weil der ging fast 5 Minuten. Das gab es noch nicht so in der Form, glaube ich, nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man Vorspann so lange ging.
Naja, vor allem war das jetzt auch ungewöhnlicher Vorspann. Also es war jetzt auch kein so ein Action-Vorspann, wie man das ja oft hat. Ne? Das war ja mit der Gruppe, da war irgendwie, du weißt ja irgendwie gar nicht, woran du jetzt bist und hast noch diese komische Leiche, die am Ende noch was von der seltsamen Reise erzählt. Und ja, und dann bist du im Planetarium plötzlich. Das ist alles total verwirrend. Wir haben erst hier, der Wong und Dings, die haben das auch nicht richtig im Griff hier. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Planetarium und jetzt hast du tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit eigentlich mal wieder. Frank, Jordan und Catherine sitzen jetzt im Planetarium und gucken da, als sich diesen nicht so wahnsinnig spannende Show da halt an, was die Planeten da so machen. Und Frank will auch was erzählen, aber Jordan sagt dann so, pssst, ne, so, es geht jetzt hier irgendwie nicht. Und dann, was dann aber komisch ist, ist, dass dann der Pieper piepst von Frank und Frank nicht geht, sondern so im Prinzip sagt, das kann warten.
Ja.
Und sie da wegsteckt, weil ich glaube, der ist jetzt ein bisschen angepisst, was die Gruppe
angeht. Der ist angepisst. Also,
ja, der ghostet die jetzt, wie man heutzutage sagt.
Ja, genau.
Und er ruft dann halt nicht an. Und du merkst auch, dass Jordan es aber richtig cool findet, jetzt irgendwie mal wieder mit.
Definitiv. Der gefällt es wirklich und man hört auch im Hintergrund diesen, sag ich mal, Sprecher, der halt nur für diesen Film, diesen Astronomiefilm da was sagt. Der sagt nämlich, alle 1000 Jahre fliegt ein Komet an der Erde vorbei. Das hört man so im Hintergrund
leise.
Dann dachte ich schon, wieder eine Anspielung auf Millennium.
Das Wort Millennium fällt irgendwann auch, ne? Das,
genau.
Weil nämlich, glaube ich, Jordan dann irgendwie fragt, was ist das Millennium?
Und dann sagen die, sei ruhig, so nach dem Motto, Genau. Und, ich habe nur gedacht gehabt, also ich würde jetzt schon tiefenfest schlafen.
Warst du schon mal in einem Planetarium?
Ja, ich war schon und habe auch schon mich ausgeschlafen dort. Nee, also Quatsch. Also ich bin da wirklich, das war so entspannend gewesen, dass ich wirklich ein paar Mal wirklich eingenickt bin. Aber ich finde es wirklich interessant eigentlich. Wir haben hier in Mannheim ein ganz großes, also ein ganz tolles Planetarium. Okay.
Ich war mal in einem, glaube ich, in Essen, aber ich glaube, ich war, weißt du, nur so drin und nur den Raum nur gesehen.
Das ist toll, also wirklich.
Ja, das ist schon cool.
Was die für einen Stand haben, was die Technik angeht, aber wir waren letztes Jahr im Planetarium und haben uns ein Queen-Konzert auf die Kuppel angeschaut.
Ach so, okay, cool.
Und das war so geil gewesen. Mhm. Also du irgendwann bist du dann so drin, dass du denkst, du fliegst da wirklich durchs All oder so. Okay. Das ist so geil gemacht. Und dann hast du dann Freddie Mercury ganz groß und so. Und es war ganz toll. Also Flash Gordon ist dann aus diesem 70er-Jahre-Film angeflogen gekommen und so. Also wirklich geil gemacht.
Ja, das hat dann sowas IMAX-mäßiges halt, ne?
Ja, genau.
Ja, cool.
Ja, ja. Geil. Mittendrin statt nur dabei.
Ja, und sowas definitiv nicht in diesem Planetarium.
Nee.
Das von Seattle oder wo wir jetzt gerade sind, das ist jetzt nicht so spannend.
Nee, das ist ein ganz normales Planetarium. Aber es war auch schön. Also so toll, wenn man sowas mal sieht.
Ja, also Jordan fand es super. Ja. Und dann stehen da plötzlich dieses andere Pärchen da, die Glazers, mit ihrem Sohn, der ungefähr so in Jordans Alter ist. Die kennen sich halt auch irgendwie. Und dann sagt Catherine, du, das ist das Paar, von dem ich dir erzählt habe. Die haben ihren Sohn, die vermissen ihren Sohn. Ist das okay, wenn du mit denen mal sprichst und so?
Mhm.
Und Frank natürlich, ja klar, kein Thema. Und Catherine geht dann so zu so einem Horoskopstand, damit die in Ruhe reden können.
Ja.
Dann kommen so ein paar verwirrende, also du hast dann so eine, ja, Wahrsagerin würde ich jetzt, ja doch, so. Ja,
Astrologin, ne?
Astrologin.
Wie Astro-TV.
Ja, ja, das ist ein bisschen komisch, weißt du, so, also du hast jetzt so Astro-TV in so einem, in so einem hochwissenschaftlichen Planetarium.
Ja.
Was schon irgendwie ein bisschen schräg ist irgendwie, aber trotzdem natürlich cool ist. Und dann erzählt die auch schon, also du merkst, Catherine hat eigentlich keinen richtigen Bock auf Astro-TV.
Ja, Astro-TV definitiv.
Jetzt, ne?
Und, ist richtig angekekst.
Dann, ja, genau, und dann sagt die, ja, du bist irgendwie, sie sind irgendwie Krebs als Mondzeichen und Wassermann als Sonnenzeichen und dann gibt's hier noch die, das deutet auf sowas wie den sechsten Sinn hin und große Spiritualität, die so, ja, das ist so eher mein Mann. Und dann sagt sie noch irgendwas, ja, da ist noch der Skorpion hier, die alte Spürnase. Und sie sind in einer schwierigen Übergangsphase, sind wohl getrennt oder sowas. Das stimmt ja auch alles. Und dann erzählt sie noch irgendwas, dass sie, ihr Aszendent ist der Neptun und der von Frank, der Aszendent, das ist der Pluto. Und ich wusste ja bis jetzt auch gar nicht, was der Aszendent eigentlich ist. Ne? Das ist so das Gegensternzeichen.
Gegensternzeichen, ja.
Das habe ich irgendwie gelernt, als ich Babywitch da diese meine Astrologie-Beratung hatte mit dem vielen Kuchen und so. Das hat mir die Astrologin und spirituelle Beraterin, die da auf die Tarotkarten und sie mir das erzählt, die hat mir das auch an. Und die hat genau solche Scheiben, die da auch an. Also was Catherine da hat, ist das ist quasi so eine Scheibe, wo man halt sieht, wo die Sterne, also das Sternbilder so drauf gemalt und dann aber dieser Horoskopkreis. Ne, und da sieht man dann eben halt, ja, wenn hier, da ist der Neptun, das ist jetzt im Fisch oder was auch immer. Ne? Da kann man das alles eigentlich ablesen. Und genau, und dann erzählt die Dame, dass der Pluto und der Neptun alle 500 Jahre sich kreuzen. Und im Grunde ist eigentlich nur wichtig, das ist immer der Beginn einer neuen Ära. Und das wäre damals schon Jesu Geburt gewesen. Und hier die Ritter der Tafelrunde.
Ritter der Tafelrunde,
genau. Und die Renaissance.
Ja, die Renaissance.
Ich glaube, man hat wirklich einfach die 500 Jahre genommen und immer gesagt, oh, hier ist was da. und jetzt halt wieder. Und nur jetzt ist es halt so, dass es auch wieder der kosmische Neubeginn ist. Aber diesmal sind eben Frank und Catherine sozusagen Teil dieses kosmischen Konflikts.
Ja, das war ja auch schon eine harte Aussage, finde ich. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja auch so ein bisschen, was das angeht, ich lese auch gerne Horoskope und befasse mich auch ein klein wenig damit. Deswegen habe ich ja auch unter anderem meine Sternzeichen, Nico-Sternzeichen tätowiert und so. Also für mich ist das schon ein bisschen, interessiere mich da schon ein bisschen dafür. Und weil viele Menschen ja an Astrologie ja irgendwo glauben. Ne? Der eine denkt ja so dran, ja, das bietet mir Erklärungen für meine Persönlichkeitsmerkmale. Ja, ja. Der andere sagt wieder, die Zukunft, der andere möchte mehr im Struktur und Ordnung in seinem Leben haben. Ja, auch da so das Gefühlsleben halt auch, ne, was halt so das Horoskop hergibt. Und ich fand das so geil, als die Astrologin sagt, wann sind sie geboren? Und die Jordan haut sofort raus, also für die Mutter, ne, für die Catherine, 6.2. Und dann hast du schon gemerkt, Catherine war dann schon wieder angekekst und hat sich dann
gesetzt. Ja, so, danke.
Hat Jordan dann auf die Schoß genommen und so nach dem Motto, ja, das kann ja heiter werden und übrigens 1963. Ja, dann dachte ich so, okay. Ja, jetzt willst du es wissen, die Catherine. Ja, und die Astrologin hat dann, wie du schon gesagt hast, dann diese komische Karte, ich weiß gar nicht, wie die heißt, und hat er ja angefangen, da wirklich da was einzuzeichnen und so weiter. Mhm. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, die Konstellation ist dann irgendwann Neptun und was war es gewesen? Pluto. Und die kreuzen sich ja. Und durch diese Kreuzung sozusagen kreuzen sich ja auch wieder Frank und Catherine irgendwann wieder. Und die spielen dann ja auch eine Rolle, was das Millennium wiederum angeht. Ne? Weil sie hat ja dann gesagt gehabt, so nach dem Motto, die 500 Jahre sind ja jetzt bald wieder rum und das dann, wie soll ich sagen, dieses Millennium befasst sich dann mit ihnen, mit ihrem Mann und mit Catherine halt. Und dachte ich, okay, das ist aber schon sehr global jetzt. Also, boah. Ja, also wenn ich nach als Beispiel nach 500 Jahren da jetzt noch leben würde, würde ich sagen, jetzt kommt dieser Tag X, ja, der 31.12.2500, 499, Entschuldigung. Ja, und ich bin dann derjenige, der dann auch der Auserwählte sozusagen bin, also.
Ja, genau, der Auserwählte.
Das ist schon, genau, das ist schon ein bisschen sportlich, nennen wir es mal so.
Ja, also unsere Drehbuchautoren gehen jetzt hier so in Richtung, weißt du, so wie Neo,
ja,
weißt du, so in
genau, The Matrix wollen jetzt,
oder so.
Genau.
He's the one.
Und he's the one, ja.
Oder und, she's the one. Aber das ist halt so auch wieder, ich weiß auch nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Das ist halt durch ultimatives Dummgeschwätze machst du jetzt einfach irgendwas total wichtig halt irgendwie, ne? Mm-hmm. Und, aber da wir nun mal alle hier Millennium Brainwashed sind in dieser Serie, ja, hast du jetzt halt das Gefühl, ja gut, dann ist das halt so. Also dreht sich halt alles um Catherine und Frank und deren Beziehung ist quasi der Schlüssel zum Universum.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Familie Glaser. Ne?
Ja.
Ja, die sprechen ja jetzt mit Frank.
Ja.
Wie ist dir aufgefallen, dass die eigentlich gar nicht darüber gesprochen haben, dass der junge Mann in Alaska ist? Also ich habe so das Gefühl, das wird einfach so irgendwie, das ist selbstverständlich, der ist in Alaska. Ja. Die haben das noch nicht, da hat auch keiner gesagt, der hat sich jetzt nach Alaska verabschiedet in dieser Szene.
Nee, ich glaube, das sagen die, glaube ich, erst, wenn die in seinem Zimmer sind, jetzt danach.
Genau, ne? Weil die ja schon über Alaska ja da schon reden im Planetarium, ganz kurz.
Dass er weg ist. Weiß ich nicht mehr so genau. Weil ich glaube, wir sind da, also das kann sein, es könnte trotzdem sein, dass Catherine hat ja gesagt, das sind die, von denen ich dir erzählt habe. Also vielleicht wusste das auch irgendwie. Ich habe es mir so aufgeschrieben tatsächlich, dass die Alaska-Geschichte dann erst, als sie bei den Glazers zu Hause sind. Also sie sind in dem Zimmer dann.
Genau.
Und dann erzählt, und das ist so dieses typische Jugendzimmer, überall Planeten oder so, ne? Aber der Typ ist halt nicht 12 oder so, aber so sieht's immer so ein bisschen aus, finde ich.
Sieht so ein bisschen aus, ja.
Weil der ist halt 18 oder so, hat die Highschool jetzt abgeschlossen und hat sich aber kein Auto gekauft, sagen die Eltern, sondern er wollte halt unbedingt nach Alaska und ist halt dahin, das war sein größter Wunsch. Mhm. Und, und seitdem ist er halt irgendwie verschwunden und die haben auch das total, also sagen wir mal, sinnvoll gemacht. Also der hat irgendwie auch das GPS dabei und alles, also eigentlich hätte da nichts passieren können, ne? Und hat auch nie irgendwie Alkohol getrunken und so weiter und also.
Ja, die stellen jetzt schon als Heiligen
dar. Ja, ne? Total.
Ja, also guter Sportler, gute Noten, kein Bier.
Und wollte Astrophysik studieren.
Ja, Astrophysik wieder studieren. Wahrscheinlich hat er noch nie eine Freundin gehabt. Noch nie
so richtig Zeit.
Mal auf den Putz gehauen, der Junge.
Nee, glaube ich auch nicht. Boah. Nee, kann er ja nicht, wenn er nicht trinkt. Geht ja nicht.
Ach so, okay.
Wie soll er eine Freundin haben, wenn er noch nie was getrunken hat? Das geht gar nicht. Also, nee.
Ach so, okay.
Und aber Frank hat er da schon diese Vision von diesen blauen, also irgendwie. Irgendwann sieht Frank so eine Art Polarlichter. So ganz kurz so.
Ja, die sieht er aber später.
Ja, okay, die sieht er bei dem Fernglas, ne?
Genau.
Okay. Aber eigentlich gehen wir auch schon darüber jetzt, ne? Jetzt ist im Prinzip, also ist einfach diese Vorgeschichte, dass Alex ist dieser tolle Typ da in Alaska und ist verschwunden. Und sie haben auch alles Mögliche versucht, den zu kriegen. Und die haben den mit dem Helikopter gesucht, aber irgendwie hat das alles seine Grenzen, weil es wurde dann als Bestechung aufgefasst, wenn die das selber bezahlen, weil die haben offenbar richtig Kohle, die Glazers. Mhm. Und dann sind wir irgendwie im Nachbarzimmer oder so, und da ist genau das jetzt die Szene, wo dieses Fernrohr ist oder so, und was dem Ian, also dem Sohn, der in Jordans Alter ist, gehört. Du hast gehört den beiden und die haben zusammen total viel Zeit mit diesem Fernrohr da verbracht und sich die Planeten angeguckt und irgendwie sollte Ian den Alex auch dann finden oder so über dieses Fernrohr. Und da ist es dann so, wenn der Frank sich das anguckt, dann hat er plötzlich diese Vision von so Polarlichtern oder so, nenne ich das jetzt mal. Also es sind so blaue, so, ne, so Sternenhimmel mit so blauen Lichtern. So
Aurora Borealis, glaube ich, ne? Wie wird das so genannt? Ja,
ja. Und dann, ich weiß nicht, was dann, also da kommt da gar nicht so irre viel, und dann ist eigentlich nur so, dass sie dann sagen, ja, sei doch mal ganz nett, weil er hat ja beim FBI gearbeitet, aber da vielleicht mal anrufen könnte, und dann Frank, er fährt jetzt dahin.
Ja, er sagt so ganz knallhart, nein.
Und genau,
die also, ich fahre selbst hin. Ja, ich so, genau. Da hat es wahrscheinlich erstmal einen Werbebreak gegeben, und dann, ich fahre selbst hin.
Ich fahre, ja. Genau, die haben so eine kleine Schrecksekunde.
Ja.
Kleine Schrecksekunde.
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, Frank bietet da seine Hilfe an und die Familie sagt dann der Familie, dass er sich auf den Weg macht. Und dann haben wir so eine Szene, wo ich dann gedacht habe, oh, hier kann ich mich nämlich nicht mehr so erinnern. Jetzt bröckelt es zwischen Peter und zwischen Frank. Denn Peter und Frank telefonieren.
Ja.
Und der Frank als guter Arbeitnehmer meldet sich bei seinem Chef sozusagen ab oder bei seinem Kollegen und sagt, ey, pass mal auf, es geht jetzt nach Alaska. Und dann sagt der Peter, nee. Also der Peter hat noch, muss ich dazu sagen, noch in diesem, wieder in so einem Akte X-Raucherraum, wieder so ein, wahrscheinlich den anderen Alten da sitzen vom Warehouse 13. Und der sieht man nur von hinten und man sieht den Peter von vorne und dann sagt der Peter, nee, das geht so nicht eigentlich, was soll das? Und dann siehst du, wie der ältere Mann den Kopf schüttelt und sagt, nee, das geht gar nicht. Der Peter fliegt mit dem Frank nicht mit. Ne? Er verbietet ihm das sozusagen, ja, ne, mit dem Kopfschütteln. Und Frank muss da alleine durch. Ne? Und Frank ist ja so knallhart, ne? Der legt die dann sofort auf. Der sagt nicht, könntest du bitte oder so, sondern nee, der guckt schon ganz streng und legt direkt auf. Weil der verweigert ja eigentlich den Mitflug und die Unterstützung durch die Gruppe auch. Ganz wichtig.
Ja, weil
die Gruppe unterstützt ihn nicht.
Weil ich habe es so verstanden, es geht gar nicht nur unbedingt darum, dass der Peter mitkommt, sondern er wollte auch so diese typischen Infos haben. Also gibt mir
ja, mal genau.
Diese ganzen illegalen,
ja.
Was wir so haben, ne, so Kreditkartenabrechnungen und Vorbestrafungen.
Und Ausrüstung und so genau. Weiter, ne?
Ja, ja, aber vor allem, was wir wissen über den Alex, ne?
Mm-hmm.
Und plötzlich ist das komplett illegal.
Ja.
Ist das halt tatsächlich mal illegal, dass er das nicht haben darf, weil er ist jetzt on his own.
Und genau. Ja, Frank wirft dann auch noch ganz bitter dieses Steinzeit-Handy da in die Ecke. Also der ist wirklich stinksauer.
Ja, aber ist auch, ey.
Ja, ja, klar, sein Buddy lässt ihn hängen, also das geht gar nicht. Also, ja. Und dann gibt es gleich einen Cut und wir haben wieder eine schöne Naturaufnahme von Alaska. Nämlich, wir sehen so richtig schön bei der wunderbaren Musik wieder das Flugzeug so reinfliegen über die Berge an auf so einen See zufliegen und landet auch schön. Also eine lange Szene eigentlich mit schönen Naturaufnahmen. Und man sieht auch dann, wie dieses Wasserflugzeug, ne, Wasserflugzeug sagt man dazu, ne?
Ja, 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 genau.
Ja, Wasserflugzeug, genau. Ja, an so einen Anleger anlegt und Frank dann auch aussteigt und ja, gleich ins Sheriffsbüro geht. Das geht jetzt ruckzuck.
Genau.
Da ist mir gleich aufgefallen, wie er ins Sheriffsbüro geht, den Schauspieler.
Ja. Kenn
ich doch irgendwo her. Und ich dachte nur, ist der alt geworden? Aber der Mann lebt ja schon lange gar nicht mehr. Das war, ich kann mich nur erinnern, Blade Runner.
Genau, der war einer von den Replikanten, ne?
Genau.
Ja.
Also ich weiß nicht, wo der noch überall mitgespielt hat. Hast du das
also
aussuchen können?
Wo auch eine geile Rolle hatte, war im fünften Element. Da hatte er einen so General irgendwie, der so ein bisschen verpeilt war.
Ja, der General.
Und voll ja. Lustig irgendwie, ne?
Ja.
Aber ich kenne ihn aus 1000 Beat-Picturen, also zum Beispiel aus Horror House. Das ist irgendwie der inoffizielle Haus 3. Da spielt er so einen Serienkiller, der irgendwie hingerichtet wird. Und dann ist er danach so ein Geist, der so ein Haus verflucht oder so.
Mhm.
Und der spielt halt auch so, also genau, der Typ heißt Brian James und der ist einfach so, der hat jetzt einfach die ultimative Hackfresse. Irgendwie, der ist einfach mega cool.
Ja.
Und auch immer lustig. Und der spielt halt auch ganz viel so Beat-Pictures, spielt ja gerne auch so Bad Guys. Und ich habe immer das Gefühl, je schlechter der Film, desto besser ist irgendwie Brian James, weil der ist immer mal sehr unterhaltsam irgendwie. Und der hat auch einen deutschen Film mal gemacht, und zwar Kai Rabe gegen die Vatikankiller. Weißt du, kennst du den?
Nee, kenne ich wirklich nicht.
Das ist von dem Thomas Jahn, der den Knocking on Heaven's Door gemacht hat.
Aha, okay.
Mit hier Jan-Josef Liefers und so, ne?
Aha.
Und Til Schweiger. War das Til Schweiger?
War das nicht der andere, wie heißt der andere deutsche Schauspieler, der in den 90er Jahren so in war?
Ach. Jan-Josef Liefers auf jeden Fall, ne?
Ja, unter anderem auch noch, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich bin nicht so was deutsche Schauspieler, bin nicht so bewandert.
Ich muss gucken. Ich bin jetzt gerade.
Ja, das müssen wir rauskriegen. Wer war denn das gewesen? War das nicht der Bleibtreu?
Ja, der hat da auch mitgespielt. Der hat definitiv auch mitgespielt, das ist schon klar. Aber
das ist schon klar. Deutscher Film?
Der spielt ja, genau, ich kann sagen, der spielt ja immer.
Sound ist spielt
ein schnarrigen Film. So, was auch jetzt habe ich.
Ach, der hat ja viel gemacht. Red Scorpion sehe ich gerade, Red Heat hat er mitgemacht. 48 Stunden, Tödliche Nähe, Enemy Mine, echt? Okay.
Ja.
Tango und Cash, Alter.
Ja, der, okay. der hat eben auch so immer mal so, weißt du, den Gangster um die Ecke gespielt oder so, ne?
Das kann er auch.
Oder das kann er auch, wirklich ja. gut, ne? Ja. Genau. Ja, und dieser Kai Rabe und die Vatikankiller, wie gesagt, das ist so eine ganz schräge Comedy, wo halt so ein Typ, es geht halt unter anderem um so Vatikankiller und der Priester oder so, das ist Brian James, einer der Bad Guys und so, das ist echt cool, das ist total abgedreht, war ein riesen Flop, irgendwie so ein Ding aus den 90ern und den hat's also auch schon nach München verschlagen ins Studio, also ist gar kein Ding oder so, also das kann er.
Warum nicht? Genau, also ich finde es cool.
Genau, und ich liebe den Typ. Ich verliebe den total. Ne? Also ich finde den einfach witzig.
Ja, und der hat auch eine Ausstrahlung. Das sind Leute, die haben wirklich irgendwie. Es gibt Schauspieler, die feiere ich nur, weil sie schon so eine Ausstrahlung haben. Da gehört auch für mich der Peter Watts Darsteller dazu. Das ist
ja voll.
Genauso. Der Mann hat Ausstrahlung. Weiß nicht warum. Obwohl er so ein langweiliger Glatzkopf ist mit einem Schnurrbart. Aber ist er eben nicht. Irgendwie hat der Mann Ausstrahlung. Und genauso ist es bei ihm auch, bei diesem Brian James.
Ja, der ist mega. Und der kann sich auch wunderbar aufregen. Und so macht er alles jetzt hier nicht. Ne? Aber das ist einfach mega lustig. Aber ich habe nochmal geguckt, Knocking on Heaven's Door ist doch Till Schweiger und Jan-Josef Liefers.
Okay.
Und Moritz Blatt spielt aber auch mit als Abdul.
Okay. Aha, okay.
aber zurück zu dem jetzt hier. Genau, du hast jetzt diesen Sheriff. Ja. Und das ist aber so ein typischer Alaska-Sheriff. Also du merkst, dieses Polizeirevier hat auch so ein bisschen was von so einem Western. Ne? Also du hast wieder du hast diesen einen Raum mit dem Gefängnis sozusagen hinten eingebaut, so dem Einbaugefängnis irgendwie. Also diesen berühmten Gitterstäben. Mhm. Ich frage mich, ob es das echt gibt, aber in Filmen natürlich immer. Und aber der wirkt so ein bisschen, der Brian James wirkt jetzt wie so ein Typ, weißt du, so, ich bin so am Arsch der Welt und ich mach das so mein Ding und ich bin da aber auch ziemlich entspannt, ne, und das ist eigentlich sehr geil. Und der erzählt jetzt, der hat hier den Typ da, den reichen Schnösel, also er hält nicht so richtig viel von ihm, damals eingebuchtet und, aber das war auch eigentlich zu seinem eigenen Schutz, weil der hat irgendwie angefangen, irgendwie allen Damen hier irgendwie super teure Geschenke zu machen und da gab es irgendwie eine Schlägerei im Pub oder so.
Der war ja auch krass, ne? Ich habe das mit Untertitel geschaut, deutschen Untertitel, weil die waren eingeschaltet automatisch und dann steht da, ja, der gibt den Flitschen teure Sachen aus und ich so, Alter, die haben wirklich Flitschen darunter geschrieben. Das waren Ehefrauen und nicht irgendwelche Flitschen. Die Dorfhure, also, Alter, also.
Nee, ja, genau.
Ich bin schon krass, also. Ein starkes Stück.
Manche Übersetzungen sind seltsam.
Ja, ist wirklich schrecklich.
Jedenfalls gab es dann, genau deswegen gab es, weil es nämlich Ehefrauen waren, gab es halt Stress mit den Ehemännern und dann war der auch hier der Typ, der angeblich nie was trinkt, war voll besoffen auch noch irgendwie. Ja. Genau, und dann wurde er irgendwie eingebuchtet und dann meinte er hier, und er hat dann sogar noch seine Rolex vergessen oder so. Hat
eine Omega-Uhr.
Oder Omega, sogar. Ja.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was das für eine Anspielung war. Weil nämlich Omega-Uhren sind nämlich auch bei Akte X immer wieder der Fall. Das siehst du ganz deutlich in der Kamera, wirklich Omega draufstehen. Die gibt es ja auch dann auch immer für die James-Bond-Filme ja genauso, die Omega-Uhr. Und die sind ja mega teuer. Nicht so teuer wie die Rolex, aber trotzdem teuer wie Sau. Und das war wirklich eine Produktplatzierung, definitiv.
Aber also Omega ist halt auch Ende, ne? Naja, aber Omega ist
ja genau.
Ende, ne? Also das passt halt auch irgendwie wieder. Ja. So, ne?
Es passt schon wieder, genau.
Aber ich weiß, was du meinst, das war wirklich so. Und er meinte ja auch so, ich hab irgendwie nachgeguckt, kostet irgendwie $5,000 oder so.
Ja, ne? Ja, das kommt hin, ja.
Gott. und dann kommt einer reingerannt und sagt, hey, wir haben den Jungen gefunden, der ist tot. Und,
ja, genau.
Und dann sind wir irgendwie auf dem Deck, so wie, und zwar so eine Szene wie in Der Weiße Hai. Da kommt so dieses große Fischerboot da mit so einem Netz mit so 1000 Fischen drin und das wird dann so ausgeschüttet. Und da liegt da so eine blaue Leiche drin, also den kannst du auch kaum noch erkennen, so aufgedunsen und angefressen und der Unterkiefer fehlt so. Und die sagen, okay, das ist der, ne? Und dann guckt Frank irgendwie einmal drauf und hat wieder seine Vision da von den blauen von den Polarlichtern und sagt, nee, das ist der nicht.
Von den Polarlichtern.
Und das ist ja der Moment, wo ich Frank hassen würde, ne? So, du Arsch. Brauchen wir gar nicht drüber zu Nee, das war der nicht. Und nicht nur, nee, das war der nicht, sondern Frank geht dann auch einfach.
Das ist ja, und dann auch diese Leiche, wie die aussieht. Ja. Ich habe mir gedacht gehabt, wenn das jetzt 2-3 Tage vorbei, also her ist, also sagen wir mal, als wann, ist es jetzt Mittwoch, das war am Montag passiert, dann sieht das doch noch nicht so aus. Also ich habe zwar keine Ahnung von Anatomie, aber kannst du mir doch nicht erzählen, dass der in 2 Tagen so komplett abgenagt ist, dass der
so aufgedunsen ist? Nee, die sagen aber, ja, aber Moment, ja? Es kommt ja jetzt die Autopsie und dann sagt der Gerichtsmediziner irgendwas von 2-3 Wochen im Wasser.
Ja, genau. Also und dann, ja, das ist ja auch die Härte, ne? Also wenn wir jetzt bei der Autopsie gerade sind, ne? Der sagt, die ist so geil, weil ich finde den Leichenbeschauer schon irgendwie cool, ne? Das ist Alex Glaser. Nein, sagt dann der Frank, das ist nicht Alex Glaser. Jetzt halten Sie sich mal zurück und sagen Sie bitte unbekannte Leiche. Mhm. Dann sagt dann der Leichenbeschauer so nach dem Motto, ja Moment, die Schuhgröße ist 43, also wie bei Alex Glaser. Da ist 1,80 Meter, wie Alex Glaser. Ja, der ist 18 Jahre alt, das ist wie bei Alex Glaser. Nennen wir ihn doch einfach Alex Glaser. Also wirklich so dieser Sarkasmus und du merkst ja schon wieder, Frank ist schon wieder genervt ohne Ende und ich musste einfach lachen. Ich musste mehrmals lachen.
Sehr, sehr lustig gemacht
irgendwie. Ja.
So dieses, ja, Slapstick-mäßig. Unbekannte Menschenleiche, ja, okay. Und dann so, wie ja nichts mehr. Ja, und der Sheriff steht auch so cool daneben und nickt auch nur.
Ja, so wie so ein Idiot nebendran, ja.
Genau, und dann sagt aber der Sheriff, okay, komm hier, das müssen wir jetzt den Eltern sagen. Dann sagt Frank, ja, Moment, was denn? Wir wissen es ja gar nicht genau. Und kriegst ihn dann irgendwie dazu überredet, dass erstmal die Klappe halten. Und dann findet ihr, glaube ich, ein Zedernzweig oder so?
Zedernzweig, genau. Ja, im Schädel, ne, findet er
den. Genau. Ja. Und dann hat der Frank ja sofort so diese CSI-mäßige Idee, ja, das können wir dann zurückverfolgen, wo der herkommt und so. Und dann ist auch wieder cool, wie der Sheriff dann so, also so hier Nadelbäume gibt's ja mehr als genug oder so.
Ja, genau. Ja, dann sagt er ja noch so nach dem Motto, ja, die findet man nur auf Anhöhen, diese das Quatsch. Also der Zedernzweig, der wächst überall, der wächst nicht nur auf einer Anhöhe. Also, ja, also ich bin jetzt zwar auch nicht...
Ja, aber dieser genaue Grünton, nach 3 Wochen im Wasser,
stimmt,
in einem Unterkiefer verhakt, sieht halt exakt so aus.
Ja, definitiv.
Also das hätte uns Peter jetzt noch genauer sagen können.
Der hätte gleich gesagt gehabt, das kann nur Planquadrat 3 genau. Auf der Anhöhe XY sein.
Genau. Ja. Und sehen Sie, es wurde von einer Taube abgebissen. Ja, genau.
Ja, genau.
Genau, und eigentlich hat jetzt Frank vor, diese Spur weiter zu verfolgen und will jetzt halt einfach im Millennium-Portal doch irgendwie was checken da, ne?
Ja, der scannt ja diesen Zedernzweig ja dann ein, so schön mit so einem riesengroßen Scanner und der Sheriff steht da ganz begeistert nebendran, als hätte jetzt da Frank die Technologie aus dem Jahr 2300 da irgendwie und sieht dann, wie er mit dem Laptop das einscannt und so. Ich dachte mir nur so, ja, jetzt mal Leute, das gab's ja früher auch schon. Also das ist ja jetzt nichts Besonderes, aber egal. Auf jeden Fall lockt sich dann der Frank in die Datenbank der Gruppe ein und versucht darauf zuzugreifen. Und dann hat er ja seinen Spruch immer, Soylent Green is people. Mhm. Ja, und ja, er kann sich nicht einloggen. Access denied. Ja, geht nicht, er kommt nicht rein.
Das finde ich so geil, wie er dann irgendwie sagt, ja, es
gibt wohl an damit der, was zu tun
an der hat, Telefonleitung oder, der alte, oder so, ne?
Ja, das ist auch so geil. Ja,
redet sich daraus,
ja, gestörte Telefonleitung. Ja, das kommt hier öfters mal vor hier draußen.
Ja, aber in der Originalfassung sagt der Sheriff das ja noch viel cooler. Da sagt er ja sowas wie, das ist doch dieses, wie heißt das noch gleich? Ach ja, Glasfaser oder so.
Echt? Ja, Glasfaser.
Irgendwie sowas. Ja? Also so im Prinzip so eigentlich, ihm ist vollkommen klar, dass der Scheiße erzählt, der Frank. Im Original ist er nämlich viel intelligenter irgendwie.
Also im Deutschen wirkt der Mann wirklich ein bisschen...
Ja, aber im Original ist der eigentlich, der ist nicht... Der hat es eigentlich voll geschnallt, ist ihm aber auch so ein bisschen egal irgendwie. Oder findet es eigentlich auch nur eher fast schon lustig oder so. Aber der ist nicht blöd eigentlich im Original, finde ich. Im Deutschen machen sie ihn dümmer, als er ist,
finde ich. Ja, er wirkt schon ein bisschen, ne? So, Giebelhaus-mäßig.
Naja... Nee, der ist cleverer als Giebelhaus, glaube ich.
Glaube ich auch.
Aber der ruht halt so ein bisschen in sich.
Der ist gechillt, ja. Also mit seinem Holzfällerhemd und seiner Baseballmütze.
Ja,
der ist total gechillt, ja. der Sheriff.
Hast genau, jetzt sind wir eigentlich bei Catherine irgendwie, die jetzt irgendwie die jetzt
so Astrologie-Buch,
ne? So Astrologiebücher checkt und so. Die hat jetzt auch diese komischen Kreise da, diese Horoskop-Dinger und checkt jetzt irgendwas. Und ja, und dann hast du wieder diese typischen Bücher, die es eigentlich irgendwie nur in Filmen gibt, wo dann du hast dann einmal, ich weiß gar nicht, was das eine Bild war, das war so dieser Reiter so mit Rot und Gelb und irgendwie so eine Kampfszene oder sowas. Und dann auf der anderen Seite war dieses Bild mit diesem Mönch auf dem Berg oder sowas. Und da steht auch, dass dieser Berg Ventoux oder so.
Ventoux.
Und irgendwas von Pluto und Neptun steht da, glaube ich, auch. Und irgendwas von der Renaissance. Aber im Prinzip, das kriegst du auch gar nicht so genau mit, wenn du das guckst. Also die checkt halt irgendwie diese Sachen. Dann ruft Frank an und sagt, hey, check mal bitte meinen Computer. Ich habe da so ein Problem. Und dann ist eigentlich ziemlich schreck, dann ist die bei ihm und dann macht sie den Computer an und dann steht da irgendwie Ladies of the Night.
Ja, genau, das habe ich auch gefeiert. Ja, gut. Ja, der Mann hat Bedürfnisse, ne?
Ja, aber er sagt, nee, das ist irgendwie eine Eulenseite, Ladies of the Night. Und die so, ja, klar.
Ja, klar. Ja, klar.
Aber das fand ich irgendwie krass. Das fand ich irgendwie witzig, weil das ist so, ich fand das schon fast mutig für so eine amerikanische Serie irgendwie.
Ja.
Also es fand
so diese eindeutig zweideutige Anspielung, ja.
Also weil irgendwie ist er ja doch der weiße Ritter und so und irgendwie, dass der jetzt irgendwie hier so seine Pornoseite da drauf hat oder so, ist jetzt wunderbar, also die wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie die wirklich funktioniert haben mit diesem 8K-Modem da und so, aber egal, ist ein anderes Problem. Gut, nee, der hat ja den Schnellanschluss durch die Millennium-Gruppe.
Okay, nein. Ja, da hat's Highspeed-Internet.
Dann hätte ich die Seite natürlich auch. Aber ich dachte immer so ein bisschen, dass da jetzt, also ich sehe da schon wieder diesen Fox Executive, der so sagt, nee, das kannst du doch mit dem Main Character nicht machen oder so. Also deswegen fand ich das irgendwie witzig oder so, dass der das hatte und dann da sagt, ja, das ist was mit Eulen und dann, aber natürlich Catherine auch nicht doof ist und so, ja, na klar.
Also die kennt ja ihren Mann.
Ich fand das richtig cool, ehrlich gesagt. Da habe ich auch wieder gelacht irgendwie.
Das ist aber Akte X genauso, ne? Du siehst oft Mulder zum Beispiel irgendwo aus dem Pornokino rauslaufen.
Und dann aber Mulder, finde ich, ist auch nochmal ein anderer Charakter
irgendwie. Ja, klar, aber trotzdem, ne? So, oder hat dann irgendwelche Magazine daheim.
Ja, ja.
Wenn die Kamera so drüber fährt, siehst du dann so mal so ein Tittenmagazin da liegen, wo ich dann denke, ach, guck mal da.
Ja, aber zu Mulder passt das irgendwie.
Der liest das das Wochenende oder wie die heißen.
Ja,
also
Fachmagazin.
Fachmagazine, genau. Ja.
Genau. Bei Frank finde ich es trotzdem so ein bisschen gewagt eigentlich. Also hätte ich jetzt eher gesagt, ja, aber der ist doch verheiratet und bla bla bla. Und, so
ein bisschen konservativ, ja.
Ja, genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Fox super konservativ ist oder so. Und deswegen feiere ich sowas immer total, ne?
Ja, ich auch.
Ah, ist einfach nur lustig. Und natürlich klappt der Login wieder nicht. Und dann sagt er, aber ich habe da noch einen, genau, und dann setzt er wieder einen drauf. Ich habe hier noch hier, mach mal das Ding da Plastik sowieso auf. Und dann macht sie so ein kleines Hackerprogramm auf und da kann man dann so Kreditkarten checken irgendwie. Mhm. Und dann sagt sie dann ganz cool, oh, du hast mich auch schon ausgecheckt. Der so, ja, aber jetzt gib mal die Nummer ein.
Ja, geht gar nicht drauf ein, ne?
Ja, aber das ist auch so, der Stalker hier irgendwie, unser Frank, ne?
Ja, und der haut gleich die Kreditkartennummer raus, ich wäre gar nicht mitgekommen, da macht er doch 8, 5, 9, 7, 20, 30 und so. Und die Kevin gibt das auch noch schnell ein.
Ja, die hat halt im Krankenhaus gearbeitet, ne? Oder weiß ich nicht.
Ja. Und Catherine kann dann die Daten von Gläser lesen und kann dann sehen, dass die Karte mit über $500 belastet wurde aus einem Geschäft, aus diesem Alaska-Ort.
Genau, General Store.
Ja, General Store, genau. Und und in dem Moment hört die Catherine, dass da an der Tür was los ist und sagt so, oh, an der Tür ist jemand. Und dann kriegt ja der Frank gleich Panik, ne? Der vielleicht hat er schon gleich im Hinterkopf, oh, jetzt bin ich aufgeflogen. Eigentlich habe ich auch gedacht gehabt, Peter Catherine dann direkt gefolgt, weil der so schnell ja da war? Oder haben die da irgendwie so ein Kommandowagen stehen, wo die reinspringen und dann mit 150 km/h dahin fahren? Keine Ahnung.
Also ich glaube ja, dass sie wirklich die ganze Zeit beobachten. Also
ja,
ich
glaub, sie beschatten sie wahrscheinlich.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Telefon abhören. Also Sachen, ich meine, wir reden ja von der Millennium-Gruppe.
Ja,
das sind ja die Guten, definitiv. Die dürfen das. Und, ja, genau. Und dann nehmen sie den Rechner mit und
ja, die kommen dann rein, ne? Frau und Peter Watts kommen rein und nehmen den Rechner mit, ohne mal groß zu fragen oder mal Catherine irgendwie anzusprechen. Ne? Das ist eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz hart nimmt, mehr wie ein Hausfriedensbruch, also eigentlich schon ein Einbruch. Ja. Und und gleich noch ein Diebstahl oder ja, ist bestimmt, nee, kein Diebstahl, das ist ja bestimmt das Eigentum der Millennium-Gruppe. Und,
ja, gehe ich auch von aus.
Ja,
und er hat bestimmt auch irgendwo unterschrieben, dass wenn du rausfliegst, dann dürfen wir deine Tür eintreten.
Ja, dann dürfen wir alles mitnehmen und genau. Konfiszieren und so weiter. Und Catherine, die spricht ja dann auch den Peter nochmal an. Ne, die sagt dann zu ihm, was machen Sie da? Und er sagt nichts. Und sie sagt, antworten Sie mir. Ne? Und Peter dreht sich um und sehr unfreundlich dann gleich, wenn Sie dazu bereit sind. Dann dachte ich, jetzt wird aber hier ganz harte Geschütze aufgefahren, dann dreht er sich wieder um und verlässt das Haus. So, also wirklich sehr arrogant, ja, überheblich, ja. Unfreundlich, ein richtiger Arsch. Ja, das kann sich anders bezeichnen.
Ja, total. Genau, zufällig ist Frank hat ja von einem Münztelefon angerufen oder so,
ja.
Weil der hat ja auch mal ein Handy gehabt und sowas, ne? Aber ich fürchte, dass die Rechnung ihm irgendwie, also ich fürchte, dass das nicht mehr funktioniert, seit er nicht mehr bei der Millennium-Gruppe ist oder so.
Die sperren die Nummer wahrscheinlich.
Jedenfalls ja. Muss er jetzt, hat er vom Münztelefon angerufen und das ist zufälligerweise im General Store, wo eben dieser Alex Glaser irgendwas gekauft hat da für 500 plus Dollar. Und der fragte den Typ, ne, so an der Kasse, so, ob er noch weiß und so, und der meinte, ja, hier das tote. Irgendwie das tote Kid oder so, ne, sagt er irgendwie, oder der Typ.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht mehr ganz verstanden, wie das jetzt war. Es war dann irgendwie so, dann wollte der, also erstmal hat er unterschrieben, aber er hat unterschrieben, genau. Nicht mit Alex Glaser, sondern mit Alex Von Two. Und er hat irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe, er versucht dem Typ da im Laden, die seine Kreditkarte zu schenken, aber der hat die nicht angenommen, weil er irgendwie keinen Stress haben wollte wegen Kreditkartenbetrug oder so. Und dann hat er irgendwie die Karte zerschnitten, irgendwie so. Also ich fand das ein bisschen.
Ja, das ist auch wirklich so gewesen. Also in den 90er Jahren, meine Mutter hat ja im Einzelhandel gearbeitet. Also meine Mutter hat auch vor Kundschaft wirklich die Karte zerschnitten. Dann, die hat bei Visa zum Beispiel angerufen und dann hat gesagt, die Karte funktioniert nicht. Und dann hat dann Visa gesagt, nee, okay. Die Karte ist zum Beispiel gestohlen, schneiden Sie sie bitte durch.
Ach.
Das hat Visa dann, und hat meine Mutter wirklich vor Kundschaft, habe ich miterlebt schon, und die haben rumgeschrien, meine Karte! Und meine Mutter eiskalt, zack, zack, zack. Und hat gesagt, ja, aber die ist gestohlen, als Beispiel. Ja, oder die ist, oder falscher Name drauf. Sonst was, ne? Ja, also das war wirklich in den 90er Jahren so.
Aber dann stimmt, das war dieses Karten zerschneiden, das ist auch so ein ikonisches Bild, ne? Ich meine, das wird es ja, glaube ich, heute auch immer noch gesagt, wenn so eine Karte abläuft, dass man das machen soll und so. Aber ich glaube, heute ist es fast egal. Und aber damals hat man das immer so der Tod.
Ja, das war wirklich dann, das war auch so wirklich eine Schande eigentlich, ne?
Deine Amex Gold Card, Platinum Card wurde zerschnitten.
Ja, wird dann zerschnitten, ja. Ja, die haben das wirklich angewiesen am Telefon, haben gesagt,
das wusste ich ja echt nicht. Das ist echt geil.
Ja. Ja, und dann hat er die Überreste der Karte dann in so einen Beutel reingemacht und in die Kasse gelegt.
Ja? Genau.
Ja, weil er möchte ja keinen Kreditkartenbetrug machen hier, ne? Also, ja. Also wenn jetzt irgendwie die Polizei gekommen wäre oder der Dorfscheriff, dann hätte er gesagt, schau, die Karte ist zerschnitten, die wurde nicht belastet. Weil damals wurde die auch anders belastet. Die wurden ja damals, gab es ja diesen Durchschlag noch. Das habe sogar noch miterlebt, in den 2000ern sogar noch in Amerika. Ja, also da habe ich wirklich im Restaurant meine Kreditkarte hingegeben und die haben wirklich so ritsch-ratsch gemacht, so einfach mal drüber und dann habe ich unterschreiben müssen, noch eine Quittung.
Alter, ja, und das ist ja auch, was hier der Alex gemacht hat, ne? Der hat ja auch dieses, der hat nämlich auch unterschrieben. Das war nämlich damals so. Ja.
So damals noch, ja, wo wir noch in Höhlen gelebt haben.
Genau.
Ja, in den 90er Jahren.
Ja, und dann wollte irgendwie Frank wissen, was er denn alles gekauft hat für die 500 plus Dollar. Und der hat aber nur eine Sache gekauft, nämlich so ein Teleskop. Und also so ein, ne? Und hat das, das sieht ziemlich genauso aus wie das, was bei dem Bruder Ian, glaube ich, hieß der, da im Zimmer stand, und er hat das an irgendeine Schule in Alaska schicken oder liefern lassen. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder beim Sheriff und dann erzählt Frank so ein bisschen, was das alles zu bedeuten hat, weil der sagt ihm ja hier, der Alex und sein Bruder, die hatten eben zusammen so ein Teleskop und jetzt hat er quasi diese Spende an die Schule gemacht und sich sozusagen von seinen materiellen Besitztümern zu trennen. So ein bisschen wie diese ganzen Geschenke, die er da den Ehefrauen gemacht hat. Der wollte die nicht anbaggern und so weiter oder keinen Ärger machen, sondern der wollte halt einfach sozusagen sein Geld loswerden. Und da der hatte ja viel. Und deswegen hat er zum Beispiel auch die Uhr liegen lassen für den Sheriff. Das war nämlich nicht ein Versehen, dass er besoffen war.
Ja.
Also er hat im Prinzip gesagt, hier, dies ist so das Geschenk an dich. Und zwar, weil er eigentlich ein neues Leben anfangen wollte. Im Prinzip, das ist so das. Also wie er das jetzt alles gepuzzelt hat, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das ist so die Idee, wie Frank das alles erklärt. Mhm. Und jetzt finde ich halt den Sheriff ziemlich cool, der dann irgendwann sagt, ich habe eben so mal mit Peter Watts gesprochen. Ne? Und,
ja, genau.
Genau, weil das haben wir, glaube ich, gar nicht richtig gesagt. Also der hat dem Sheriff ganz am Anfang wirklich auch erzählt, er ist ja hier im Auftrag der Millennium Group und so weiter. Und schreibt schon bei der ersten Sache, hat nämlich der Sheriff so gesagt, sag mal, was hat denn ihre Gruppe, hat ihnen das und das nicht erklärt? Und er meint, ja, ich wurde nicht gebrieft oder so. Mhm. Und ich finde, da hat der Sheriff schon direkt gerafft irgendwie, meiner Ansicht nach, zumindest in der englischen Fassung, dass er irgendwie... Also der war nicht ganz doof, ne? Und jetzt sagt er ihm auch so, hier, ich habe mit Peter Watts gesprochen, sie sind ja irgendwie gar nicht bei dieser Gruppe und sind on your own und sie sind irgendwie ein komischer Kauz, hat der Peter Watts auch erzählt, und hier auf eigene Faust unterwegs. Und ja, und dann geht Frank gar nicht so drauf ein, sondern ist auch so die super Taktik von Frank, er lenkt einfach ab. Und er hat nämlich so eine Karte vor sich und hat jetzt hier mal schnell die Strömung berechnet, wo dieser Zedernzweig herkommen könnte. Und hat im Prinzip gesagt, hier, da ist die Mündung von so einem Fluss aus dem Wald, da muss ich hin. Und der Sheriff, ja, aber ohne mich.
Klar, verstehe ich.
Und das finde ich eben auch wieder cool, weil der Sheriff, finde ich, gibt ihm ja eigentlich gut Kontra, aber es ist jetzt kein Streit in dem Sinne. Der lässt ihn halt irgendwie machen, aber er sagt auch ziemlich klar, was er denkt. Und das mag ich so voll an dem. Und das, finde ich, bringt der Brian James auch richtig gut rüber.
Bringt er gut rüber,
Also irgendwie ist es immer lustig, den zu gucken, ne?
Ja, ja. Was auch geil war, wo er dann wirklich diese Karte dann hat und hat den Zirkel, und dann dachte ich mir, was macht der mit dem Zirkel? Der dreht den Zirkel einfach auf den nächsten Punkt, dann auf den nächsten Punkt.
Ja, immer so den Abstand, ne?
Mhm. Abstand, ist das dann, sind das dann die Kilometer oder die, was weiß ich, Meilen dann?
Ja,
ja, ja, okay, gut, weil heute, ne, hast du ja Google Maps und dann geht das ja ein
bisschen. Ja, aber es ist ja, ist halt ganz, ich meine, kannst ja
ganz
so im
cool.
Kannst ja so im Kopf rechnen, also Fließgeschwindigkeit, mal Zedernzweig durch.
Gut, er musste einen Taschenrechner mehr hin benutzen.
Stimmt.
Also, ja, also ganz ohne ging es dann doch nicht.
Er ist halt nicht Peter Watts, ne?
Nee.
Der hätte einfach drauf gucken
können, hier da. Zack. Ja, genau, der gesagt hat, eine Mene Mut, da ist es. Ja, ja.
Es ist vollkommener Unsinn, was er da macht, aber es ist einfach, aber es ist halt immer, das ist halt der Vorteil, finde ich, immer an diesen analogen Hilfsmitteln, also wie so Zirkel und Karte. Du hast halt was du gucken kannst und nicht einfach nur so ein Screen, der größer wird und sondern hier ist irgendwie, ist halt schon irgendwie cool, ne? Und und dann sagt er irgendwie, dann haut er halt ab ohne den Sheriff. Und der Sheriff sagt nur, als nächstes werde ich ihre Leiche aus dem Wasser fischen. Das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Furztrocken.
Ja, ja.
Das fand ich das wirklich cool. Ja,
ja, voll cool.
Der Nächste, den ich aus dem Wasser fische, das sind Sie, sagt er ja zu mir im Deutschen. Und dann dachte ich mir, ah ja, okay.
Ja, und jetzt sagt er, ich habe auch so eine Eingebung übrigens, ne?
Ja,
so,
genau.
Bezogen auf so Franks Gift.
Ja.
Ich habe auch so ein Gefühl.
Ja.
Das ist echt geil. Ja, und dann haut er eigentlich ab zusammen. Also dann fliegt er da irgendwie weg, auch wieder mit Wasserflugzeug. Also ich weiß gar nicht, wer das alles immer bezahlt. Also die Gruppe ja jetzt nicht. Und auf jeden Fall, dann ist, glaube ich, noch so ein Voice-Over auch wieder aus diesem Tagebuch. Sowas wie, und dann habe ich irgendwie, nachdem ich da irgendwie alles aufgegeben habe, so habe ich den inneren Frieden gefunden, irgendwie sowas. Ne?
Da dachte ich aber stellenweise wirklich daran, dass der junge Mann eigentlich gar nicht ein neues Leben anfangen will, sondern dass er sich umbringen möchte. Weil ich habe immer
so genau, das ist nämlich,
ja, so ein Gefühl
genau, gehabt. Genau, das ist, finde ich, ne? Ja, das ist nämlich auch das, was, finde ich, im Raum stand. Auch, ich glaube, auch so ein bisschen, das ist das, was die Glazers, als sie in dem Zimmer waren von dem Jungen, die dann so gesagt haben, hier, die haben Hubschrauber und so weiter, aber mehr haben die dann auch nicht gemacht, obwohl wir das wollten, hatte ich so fast den Eindruck, als hätten eigentlich, wären sie die Einzigen, die noch glauben, dass er noch lebt. Und die anderen hätten gesagt, hey, der hat sich umgebracht oder wir finden ihn halt eh nicht mehr, aber der hat so aufgegeben irgendwie, ne? Der ist ausgestiegen, aber forever, ne? So, genau, und so wirkt es hier tatsächlich auch an der Stelle, ja.
Ja, definitiv. Ja, und Frank, wie gesagt, der fliegt hier dann nächsten Tag dann, sieht es ja, ist wieder taghell, nämlich dann mit dem Wasserflugzeug wieder, und man sieht wieder schöne Naturaufnahmen, Musik und wie gesagt, dieses Voice-Over alles, und dann landet er ja an diesem, ja, ich nenne es jetzt mal, ja, Strand, kann man ja so nennen. Es ist so ein, in Alaska gibt es ja sehr viele Gewässer, also so Seen und so weiter. Also es ist ja nicht immer gleich das Meer, sondern das wird wahrscheinlich irgendwo so ein großer See sein. Und also wirklich wunderschön wieder aufgenommen. Also die lassen sich auch in der Folge wirklich für solche Szenen unwahrscheinlich viel Zeit, weil das kostet ja eigentlich auch dann Sendezeit. Aber das finde ich, untermalt das Ganze nochmal so richtig schön, auch mit diesem Gedanken vielleicht, dass dieser Typ wirklich sich umgebracht hat. Und ist ein bisschen Melancholie auch drin. Also wie so ein kleiner Film eigentlich. Ja? Und Frank, der springt ja dann aus dem Flugzeug auch raus. Und der Pilot ist ja auch so ein richtiges Arschloch. Ja, am Anfang sagt er ja noch zu ihm, ja, sie müssen da in den Wald reinlaufen, da ist ein 200, 300 Meter ist da so ein kleiner Bach, dem folgen sie dann beständig und dann kommen sie dann dort und dorthin, verirren sie sich aber nicht, ich warte hier und um 16.30 Uhr fliege ich ab, wenn sie nicht kommen. Nicht, ich warte keine Minute, ich fliege ab und dann sind sie auf sich alleine gestellt. Und dann sagt er auch noch zu ihm so ein dummer Spruch wie nach dem Motto, von Mensch zu Mensch, ich wollte Sie mal fragen, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Der Sheriff sagt, sie ist ja ein bisschen durch den Wind.
Und sagt, ja, aber da habe ich das Gefühl, dass er sich ernsthaft Sorgen macht.
Okay.
Also ich habe das jetzt nicht als
Sarkasmus?
Jetzt, ich habe das wirklich so ein bisschen so dieses ich hatte so fast das Gefühl, okay, jetzt ist der Zweite, der nicht wiederkommt.
Ja, aber der schreit ihm ja noch nach, wie der Frank schon im Wald drin ist, schreit er ihm ja noch nach, Sie wissen ja, dass der Junge schon seit 3 Wochen tot ist.
Ja, aber
noch nach.
Ich weiß, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er wirklich sich Sorgen macht um den Frank, dass er das schon wieder so ein Bekloppter jetzt ist irgendwie. Und ja, und das ist eigentlich unnötig, jetzt da jetzt hinzugehen, weil er ist halt eh tot, so ungefähr. Ne? Und der soll besser wieder zurückfliegen und sich einen warmen Kakao trinken oder so,
statt hier rumzugehen. Ja, so ungefähr, ja. Ja, aber Frank, der hört natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Natürlich mit seinem kleinen Rucksack, den er dabei hat, rennt er dann in den Wald rein. Und dann haben wir einen Cut und dann kommt eine Szene, ey, ich hab Tränen gelacht. Und zwar bei Familie Watts.
Ja, genau.
Ja, Catherine steht bei Familie Watts. Steht sie bei den Watts, nicht bei den Bundys, sondern bei den Watts vor der Tür und klingelt und dann öffnet sich die Tür und der Peter Watts steht an der Tür und im Hintergrund sieht man die Frau, 3 Mädels und die 3 Mädels haben ein Schnurrbart oder wie Gregor so schön gesagt hat,
vor kurzem, halt, ne?
So ein Schnorres. Also das Wort kannte ich auch noch nicht, ein Schnorres.
Ein Schnorres, okay.
Ja, Schnorres, sagt man anscheinend in Gregors Gegend, das ist wahrscheinlich so ein Dialekt, Schnorres.
Geil.
Und die 3 Mädels haben da gestanden mit ihrem Schnorres und lachen sich kaputt und Peter grinst auch ein wenig und Catherine guckt so ein bisschen verwirrt ins Wohnzimmer rein.
Okay, ja.
Und ich dachte mir so, geil, echt, die haben wirklich auch mal Humor bei Millennium bewiesen, weil es ist ja eigentlich, machen die sich scheinbar ihren Vater lustig.
Ja, vor allem gerade über Peter, weißt du, das ist so, das ist so die letzte Person, also über die man sich eigentlich lustig machen würde normalerweise.
Hat ja einen sehr ungewöhnlichen Schnorres, also das muss man ja schon sagen. Ne? Also ich trage im Moment jetzt auch Schnurrbart aber ich könnte mir den gar nicht so schneiden. Also ich würde das gar nicht hinbekommen.
Der hat ihn ja so super dünn, ne?
Ja, das ist wirklich wie so ein Strich, als hätte man den draufgemalt.
Ja, wahrscheinlich ist er draufgemalt. Wahrscheinlich haben die genau die falschen Schnurrbärte sich da angeklebt, die ihm immer angeklebt werden oder sowas, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, der ist echt. Aber das ist schon geil.
Ja. Ja, und Catherine sagt dann ja, sie möchte gerne mal mit Peter sprechen, aber bitte vor der Tür. Und dann gehen die beiden dann auch vor die Tür und macht auch zu, sodass die Familie nichts mitbekommt von Peter. Und Catherine, die spricht auch Peter direkt an und sagt, ich möchte mal wissen, was ist denn da los eigentlich? Ja, warum lässt er dann eigentlich Frank im Stich? Und dann, ja, dann holt er wieder so ein bisschen aus, wir werden so ein bisschen familiär, denn der Peter sagt dann nach dem Motto, ja, wissen Sie, was mir Halt im Leben gibt, das ist Barbara. So nach dem Motto, wir sind getrennt, also ich gebe da mal keinen Halt mehr und sie wird sich schon bewusst werden, was Sache ist, also irgendwann, ja, aber weil die Rolle, die Catherine eigentlich spielt in Franks Leben, ist eigentlich dann die, dass sie sozusagen sein moralischer Beistand nur ist und so habe ich es jetzt rausgehört. Also es war schon so ein kleiner Vorwurf von Peter in seiner Aussage, ne?
Habe
ich das rausgehört, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich ist das alles. Ja. Die Szene ist irgendwie völliger Unsinn eigentlich. Also eigentlich teasert ja Peter irgendwie nur irgendwas. Der erzählt ja einfach nur irgendwas, ja, ne? Also ja, sie müssen mal rauskriegen, was ihre Rolle ist und so weiter, ne?
Ja, genau.
Aber eigentlich ist diese Szene komplett sinnlos. Also ich finde, die sagt gar nichts, ne? Und er muss dann irgendwie zum Flughafen.
Genau.
Und dann
ist das ist nämlich das.
Genau. Mhm. Und dann also so ja gut, sorry, ich muss jetzt meine Töchter fahren mich jetzt zum Flughafen und die Frau fragt dann, Barbara oder so, fragt dann auch noch, ob Catherine noch einen Kaffee trinken will und so, was auch annimmt. Und dann fragt aber dann so auf den, als sie dann gerade auf dem Weg da so rein ist, da, um den Kaffee zu trinken, fragt sie dann den Peter, ja, wo es denn hingeht, und dann schweigt Peter wieder und sagt nichts. Und ja, ich weiß nicht, also ich habe das auch noch mir nochmal angeguckt, aber ich finde die Szene ehrlich gesagt so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie geht's halt um nix eigentlich. Also irgendwie hat Peter nichts gesagt, sie hat nichts rausgekriegt. Es gibt auch keinen richtigen Konflikt und er hat, ja, ich habe Zeit, aber 10 Sekunden später, ich muss aber zum Flughafen.
Und ja, genau, ja. Ja, ja, das eigentlich geht's nur darum, dass er zum Flughafen muss und wir wissen jetzt, wo wird er wohl hinfliegen. Ja, in Richtung Norden natürlich, ne? Er muss ja Richtung Norden fliegen.
Könnte sein.
Genau. Und ja, dann geht's schon zum Flughafen für den Peter. Und wir haben dann wieder den Alex, diesen Alex Glaser, wieder aus dem Off. Und der schwärmt dann so von Alaska, ne? Also man hört es ihn so reden. Ja, ist unser Leben eine Simulation, sagt er zum Beispiel. Da habe ich schon vorhin, wie du schon gesagt hast, an Matrix gedacht. Denn jetzt wird's philosophisch. Ja, und ja, Gott verrät uns nicht alles, sagt er ja. Und ja, es ist eigentlich eine Einladung zum Staunen, also Alaska, weil die waren ja da mit dem Schiff gewesen und haben da wahrscheinlich so, da gibt es ja diese Alaska-Kreuzfahrten wahrscheinlich da gemacht und das, so hat er dann auch Alaska wahrscheinlich lieben und kennengelernt. Ja, und ja, so ein bisschen philosophisch alles eigentlich.
Ja, ja. Ja, aber im Grunde, genau, ist das eigentlich viel Blabla irgendwie.
Ja, genau, es ist viel Blabla.
Und dann kommt irgendwie, dass er dann aber sagt, er hat sich irgendwie in sein Bein gebrochen, hat super viel Blut verloren und er wird sterben. Und das hat er aber eigentlich nie vorgehabt. Und aber ne, hat ist halt so. Und dann findet halt, das ist immer so dieser Voice-Over. Und dabei findet Frank einen blutigen Schlafsack und schießt dann so eine Signalpistole ab und so in der Hoffnung, dass der irgendwie da ist, jetzt um die Ecke. Und dann findet er das Tagebuch. Und das ist eigentlich cool gemacht. Dann liest er irgendwas und das ist dann genau der Voice-Over. Also du kriegst jetzt mit, dass alles das, was wir bis jetzt gehört haben, dass das in diesem Tagebuch drin ist. Und das ist jetzt auch so ein richtiges Profi-Tagebuch. Das ist nämlich so in Leder eingebunden. Und
oh
so
ja, richtig geil, richtig hochwertig.
Ja, richtig, richtig cool. Und ja, dann ist es immer, glaube ich, schon wieder an diesem Flugzeuglandeplatz da, diesem Strand oder so, wo der Pilot jetzt mittlerweile mit dem Sheriff telefoniert und sagt, sorry, es ist jetzt irgendwie 16.30 Uhr oder so, Feierabend, ich muss jetzt fliegen oder so. Und dann sagt der Sheriff aber auch, ja, ist okay, lass dem eine Ration da. Na, hat er so hier so
und du schuldest mir $50.
Genau, du schuldest mir $50, genau. Die haben ja gewettet, ob er zurückkommt oder nicht, was ich auch wieder geil finde. Und er sagt dann, der Sheriff sagt, ja, ist okay, komm einfach zurück, ich schick morgen einen Suchtrupp, ne? Und dann schmeißt er halt nur, aber das fand ich halt eben gut, weil der Sheriff sich dann trotzdem drum kümmert, dass er dann sagt, und lass dir aber so eine Ration sein, das ist ja das, was der Sheriff sagt. Schmeißt er da so einen wasserfesten Beutel dahin mit irgendwie so dem typischen Scheiß, wo auch alles rausfällt, weiß vielleicht, aber gut, man muss ja als Zuschauer mitkriegen, was da drin ist.
Und, ja, genau.
Ja, und dann sind wir jetzt in der Nacht und dann passieren halt die typischen Sachen, dass die Taschenlampe geht aus, also im dunklen Wald und so, Frank allein sucht da irgendwie rum und dann sieht er ein blaues Licht. Also so ein bisschen wie Akte X irgendwie.
Ja,
ne? Der ganze Wald
ist plötzlich, ne?
Blau von Norden oder so.
Ja, ja. Ja, dieses, wie du gesagt hast, Nordlicht, ne? Ja, und das erscheint dann, ja, und dann findet er ja danach den Alex dann auch lebend. Ja, und der Frank, ja, wir wissen ja alle, der ist Ersthelfer und alles bei der Millennium-Gruppe und er weiß direkt, wie man ein gebrochenes Bein schient und wie man so eine Trage flechtet und so weiter. Der ist ja Prepper, Survivalist und alles, also der kommt da 300 Tage im Jahr ohne Probleme in der Wildnis aus, der Frank ist für alles ausgebildet und lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall kommt dann der junge Mann auf diese Trage drauf und der Frank tut ihn ja dann durch den Wald ziehen. Und dann gab es ja eine Szene, da musste ich halt gleich wieder lachen. Und zwar kippten dann noch einmal diese Trage um und der junge Bart purzelt da so 10, 15 Meter den Berg runter und klatscht voll ins Wasser. Und unten sind überall spitze Steine. Und ich dachte so, Alter, jetzt ist der wirklich tot.
Also, genau, jetzt ist er wirklich tot. Und dann springt auch noch Frank hinterher, ne? So
ja, genau,
er hechtet dann hinterher. Und in die Fluten, mittlerweile ist es auch ein bisschen heller, und rettet ihn dann irgendwie aus dem Wasser raus und halte durch und so weiter.
Ja, genau. Action am Ende. Ja, ein Drama. Und weil dann sieht man dann, ja, so er hält ihn dann ja so um die Arme um seine Brust sozusagen, und die liegen ja dann so neben am Ufer und sind total erschöpft. Also nochmal richtig Drama hier.
Ja, ja.
Und Frank hat, wie gesagt, ihn dann geht's gerettet sozusagen. Ne? Also man sieht auch eben die Erschöpfung an, und man sieht halt auch wirklich, also ich gehe mal auch davon aus, das ist gar nicht gespielt, denn man sieht, dass Frank, also der Schauspieler, dass der komplett ausgepowert ist ohne Ende. Das siehst du dem an.
Das
siehst du
ja, ich meine,
der ist fertig.
Da war ja auch schon Strömung und alles. Ne?
Also ja, ja.
Also bestimmt nicht.
Nicht gerade ohne.
Nicht ganz ohne. Genau, zwischendurch reingeschnitten war da noch so eine Szene, wo wir nochmal bei Catherine sind, die nochmal ihre Horoskopbücher immer noch checkt und immer noch auf denselben zwei Seiten ist, komischerweise. Und dann, dann kommt irgendwie Jordan rein und sagt, ah, das ist Daddy. Und zeigt auf diesen Kämpfer da auf dem Pferd und so. Und dann so, aber Daddy hat ein paar Stress, hat ein bisschen Stress und so. Nein, nicht das ist Daddy. Und zeigt dann auf diesen Mönch mit dem Berg, mit dem Ventoux. Und da haben wir jetzt wieder Jordan, die irgendeine Eingebung oder wieder alles puzzelt mit, wie die Fügung der Welt so ist.
Richtig.
Genau. Ja. Aber ja, und dann sind wir eigentlich wieder an dieser Ladestelle, an dieser Landestelle. Und dann kommen jetzt Peter und der Sheriff und Helfer an und na, wir gehen da lang und rechts und links. Und dann kommt aber Frank schon so todesmutig, heldmäßig mit Alex so im Arm aus dem Wald. Und da hat der Sheriff auch so ein bisschen Anerkennung, muss ich sagen.
Also, ja, ne, total. Auch Peter.
Auch weil Peter sagt, ja, genau.
Peter sagt ja so nach dem Motto, dieser Kerl oder irgendwas sagt oder dieser Typ hier.
Ganzer Kerl.
Ja, da habe ich ja guter Riecher gehabt, ja.
Ja, genau. Haben wir doch gut gecastet für die Millennium-Gruppe.
Ja, genau. Das ist ja Geld wert.
Genau. Und dann steigen die alle ein, aber Frank sagt, nee, ich bleib da. Und erklärt Peter, ja, der braucht noch seine Zeit, irgendwie sagt er dem Sheriff. Fliegen die weg und Peter ist dann, Frank ist dann so, steht da so am Ufer und ich weiß, oder sitzt so am Ufer oder kniet sitzt so, ne, so ganz seltsam und konzentriert sich so aufs Wasser, weil er muss irgendwie in seine innere Mitte finden. Also so ein bisschen wie der Alex irgendwo, ne?
Ja, so eine Decke noch über den Schultern.
Ja, genau, diese kalt.
Ja, ist fertig einfach. Der Sheriff sagt ja sogar noch, der Mann hat einen Schock. Nein, lassen Sie ihn, macht dann Peter, lassen Sie ihn einfach.
Ja,
der kommt schon wieder. Genau, der kommt schon wieder zu sich, kein Problem. Ja, also unser bester Mann.
Unser bester Mann, genau. Ja, aber es ist halt so eine, es ist halt eben so eine Meditationsgeschichte, ne? Also wir hatten das schon mal in dieser Hundefolge irgendwie. Auf jeden Fall, wir hatten das auch schon mal so, das hat jetzt wirklich sowas wie du kommst der Wahrheit ein Stück näher oder du bist in deinem Inneren bist du jetzt eine Stufe höher geklettert oder sowas.
Mm-hmm, ja, also, genau.
Das ist ja das, was der Alex eigentlich wollte, ne? Der Alex wollte ja irgendwie alles hinter sich lassen und neu geboren werden und sowas in die Richtung will er auch jetzt Frank irgendwie, ne?
Irgendwie, ja.
Also ja, das ist so diese totale Symbolik hier. Und dann fand ich sehr lustige Szene, dann sind wir irgendwie in so einem Krankenhaus und da läuft so ein Wetterbericht im Fernsehen.
Ja,
und es ist aber so ein Verarsche-Wetterbericht halt irgendwie. Und zwar erklären die jetzt, dass dieses Polarlicht, das nennt sich irgendwie, das sind atmosphärische Anomalien. Und dann sagt dieser Wettertyp, das habe ich auch nicht verstanden, deswegen habe ich eine Astrologin befragt. Und die meinte, ja, eine Astrologin, ja, lacht nur. Und die meinte, ja, Neptun und Pluto kreuzen sich jetzt hier und stehen im Schützen, genau.
Ja, und das geht dann der Regenbogen.
Genau, und das Natursymbol davon ist der Regenbogen. Und das ist sowas, und dann haben die so einen Regenbogen über die Wetterkarte gemalt.
Ja, genau, billig. Typisch Ami.
So typisch, ja, genau, ne?
Ja.
Eigentlich so, genauso, wie man sich so wie in schlechten Film der Wetterbericht ist. Ich weiß nicht, ob die das wirklich so machen. Jedenfalls in Filmen machen die das immer so. Und das ist sowas wie ein Weltraumregenbogen und lachen sich alle kaputt. Und ja, Frank lächelt auch so ein bisschen, aber genau das ist, aber ich fand die halt cool gemacht, weil das ist so ein bisschen, das ist ja auch die Idee so dahinter, ne? Aber eben, man hat es jetzt so nicht groß hochtrabend erzählt, sondern im Gegenteil, eigentlich so als Verarsche-Wetterbericht hat man jetzt nochmal erklärt.
Mhm.
Und das sind nämlich die Zeichen, sagt die Astrologe, die Zeichen einer neuen Verheißung und so weiter, bla bla bla. Und dann kommt die Krankenschwester und sagt dem Frank, ey, der Alex ist weg.
Ja.
Und weil eigentlich war der Alex im Krankenhaus, ne? Der war ja auch hier, der war ja ganz, ich meine, keine Ahnung, wie der jetzt eigentlich weg sein kann, weil der hat sich schon ein Bein gebrochen und alles, aber egal. Auf jeden Fall, er hat auch wunderbar sein Bett gemacht und so, also alles ist toll. Ich dachte Perfekt. Im ersten Moment, der wäre tot, weißt du? Ich dachte im ersten Moment, der.
Das dachte ich auch, ja, aber dann, ja.
Genau, war es halt nicht so, ja. Sondern nee, der hat alles gemacht, der hat sich quasi selber ausgecheckt, aber hat ihnen was dagelassen, nämlich das Tagebuch, das in Leder gebundene.
Mhm.
Ja, und dann liest eigentlich Frank das Tagebuch noch den Eltern vor im Prinzip und dann ist sowas. Weiß ich nicht, dann waren so Sachen drin. Ich weiß nicht, ob du das jetzt genauer mitgeschrieben hast, aber auf jeden Fall ist es dann so, dass nur wenn du was mit Freude tust, dann bist du dein wahres Ich und dann lebst du. Also, ne, es ist so ein bisschen so eine, mach das, was dir Spaß macht und sonst ist scheiße.
Ja, die Eltern sind auch wirklich, man sieht den Eltern ja auch im Gesicht an, die sind total entsetzt und er sagt ja dann auch, nehmen Sie das Buch und die Mutter lehnt dann ab und dann legt er das Buch einfach da auf den Kaffeetisch und sagt, ja, das ist jetzt Ihnen. Und dann erklärt er auch noch ganz kurz, wie diese Geschichte von diesem Mount Vertu, wo doch dieser Philosoph draufgestiegen ist in den Alpen oder wo das war und hat dann sozusagen das neue Zeitalter sozusagen verkündet. Die Renaissance hat er ja dann damals verkündet, dieser Vertu oder wer das war damals.
Genau. Und das Einzige, was ich daran, was ich echt gut fand oder was ich total nachvollziehen konnte, war der Satz des Vaters, der sagte, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht.
Ja, so ging es mir ja auch.
Und ich so, yeah, ich auch nicht.
Ja, uns Zuschauern geht's genauso.
Das ist hier so ein Dummschwatz wieder, ne? Und genau. Eigentlich ist es ja wirklich bitter für die Eltern. Also, ich meine, die wissen jetzt, der lebt, okay, das ist wahrscheinlich trotzdem besser als die Ungewissheit, ne? Und die wissen ja definitiv, dass er lebt. Aber dass er jetzt schon wieder weg ist und dass er also nicht mal sich die Mühe gemacht hat, mal vorbeizugucken für einen Kaffee oder so, sondern einfach wieder weiterzieht, das ist schon auch bitter, ne? Also,
das ist schon bitter, der wird auch nie wieder kommen, gehe ich davon aus.
Genau, das sagt ja auch, das
interpretiere ich jetzt.
Da sagt ja auch Frank, ne? Wenn sie dann vor der Tür sind, fragt er dann auch Catherine genau das, ne? Wer werden die nochmal wiedersehen? Und so, ja, der Typ, der da weggegangen ist, der wird nie mehr wiederkommen. Ja. Sondern in einer höheren Sphäre.
Genau. Und dann haben wir eigentlich noch die Szene, wo Catherine dann, wie gesagt, mit Frank vor der Tür steht von den Eltern. Und Catherine gibt dann Frank einen Brief. Ja, und in dem steht drin, dass er die erste Wahl ist und dass er bestanden hat. Aber der Frank kümmert das eigentlich gar nicht so richtig, habe ich so das Gefühl. Sondern er nimmt seine Frau an der Hand und läuft einfach weg. Und ja.
Ja, er sagt, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so wichtig ist oder sowas. Also,
ja, irgendwie sowas sagt er noch, ja, genau. Ne,
es ist ja ein ganz, also hier ist auch ein ganz klarer Bruch in dieser Folge. Also eigentlich hat Frank jetzt erstmal so einen Bruch mit der Millennium-Gruppe, ne? Also der fand das mega scheiße alles irgendwie. Ja. Die finden ihn total geil, aber Frank ist jetzt so ein bisschen, er ist ja zum ersten Mal jetzt, dass er sich wieder um seine Family kümmert, ne? Weil das ist ja jetzt, die letzten Folgen war das immer eisig. Also ich denke da an diese Weihnachtsfolge, da war Frank ja auch richtig scheiße irgendwie, ne?
Genau.
Und noch andere Folgen, also wo Frank immer sehr distanziert war und sehr kurz angebunden und wo du echt so denkst, boah, du bist auch richtig kacke hier, ne? Und
definitiv.
Jetzt war da wieder der total nette Frank, der irgendwie, also wir haben diesen Wandel nicht so richtig gesehen, aber man kann so ein bisschen so sehen, wie dass er quasi nach diesem tollen Drehstuhlgespräch da, den Stuhlkreis, gesagt hat, nee, also auf die habe ich jetzt echt keinen Bock mehr, auf die Penner. Und sich jetzt wirklich seiner Family wieder zu.
War eigentlich so ein Auf und Ab in dieser Folge, ne? Am Anfang fand er, sag ich mal, die Millennium-Gruppe nicht nur scheiße, sondern er hat einfach sich verarscht gefühlt.
Ja.
Dann gab es ja dann diesen kurzen Bruch zwischen ihm und Peter. Peter aber will seinen Buddy ja nicht hängen lassen, also ist er dann doch nach Alaska gekommen, um ihm zu helfen. Ob das jetzt ganz freiwillig war oder nicht, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil kann ja auch sein, dass die Millennium-Gruppe vielleicht gesagt hat, bevor der noch mehr Scheiße baut, geht dem mal nach und guckt, dass der da die Arbeit richtig macht, nicht, dass er zum Schluss vielleicht zu viel verrät oder sonst was macht. Ja, und dann ganz zum Schluss jetzt, wie gesagt, hat er seinen Test sozusagen bestanden und die Millennium-Gruppe feiert ihn jetzt. Ja, es war ein Auf und Ab in dieser Folge.
Ja, wir werden
definitiv.
Wir werden es nie erfahren oder in der nächsten Folge.
Definitiv.
Ja, aber das stimmt. Absolut. Ich sag mal so, ich fand's, um jetzt mal so ins Fazit zu rutschen.
Ja.
Ich fand das halt einer der Aspekte, die mir gefallen haben an der Folge, weil mich hat's schon irgendwie gefreut, muss ich echt sagen, dass die Family wieder zusammen war. Mhm. Also ich bin ja eigentlich auch immer einer mit hier, Happy End ist ja so langweilig und scheiße und so, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich jetzt dieses Versöhnliche zwischen denen fand ich jetzt auch mal wieder wirklich erfrischend und schön. Da habe ich so schon noch ein bisschen vermisst. Und ich habe mich wieso gefragt, also das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, mir war die Family auch zu sehr raus aus den Folgen. Es ging jetzt nicht nur darum, dass die Konflikte hatten, sondern die kamen ja auch gar nicht vor über ganze Folgen.
Ja, definitiv.
Und ich habe die schon ein bisschen vermisst und fand es jetzt einfach schön, jetzt mal so eine Folge zu haben, wo die jetzt auch gar nicht so super präsent waren, aber weil so viele Szenen waren das am Ende ja gar nicht. Aber trotzdem, dass das jetzt mal vom Family-Vibe her funktioniert hat wieder. Das hat mich wirklich gefreut irgendwie. Das fand ich irgendwie gut. Sonst muss ich sagen, weiß ich nicht, die Folge fand ich. Ich fand es eine schöne Folge, auch eine sehr simple Folge. Ich finde vieles, was sie erzählt haben, wie immer so, sei es das mit der Renaissance oder den Sternbildern, das ist, darf man, glaube ich, nicht so viel drüber nachdenken. Das ist so,
ja.
je mehr man da, oder auch diese Szene mit Peter Watts da auf dem Weg zum Flughafen, ich finde, einiges ist irgendwie so Unsinn irgendwie oder bringt einen auch nicht so richtig weiter. Mhm. Aber es ist halt immer gut gespielt, ne? Und damit, wenn du es jetzt nicht zum zweiten und dritten Mal guckst, wie wir das dann so tun, ist es auch total okay. Also das ist schon in Ordnung. Aber weißt du, wenn du so eine Folge hast, wie sie dann den Computer mitnehmen und dann sie sagt, ja, was soll denn das? Und so, ich will dir antworten. Und dann sagt Peter, ja, wenn sie bereit sind oder so, das sind alles immer so, das ist immer so Aufhänger und dann kommt eigentlich doch nichts, ne? Und dann denkst du immer so im Nachhinein, ja, haben wir das jetzt eigentlich wirklich gebraucht? So als Szene? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, stimmt.
Aber ja, sie kriegen dann immer so ein bisschen so einen Konflikt, halten die so ein bisschen am Leben, aber eigentlich passiert da gar nichts. Und ich weiß auch nicht, wie Frank jetzt zu irgendwas steht, wie Peter zu irgendwas steht oder so, ne? Aber ist auch egal. Jedenfalls fand ich die Folge insgesamt, ich fand sie manchmal, glaube ich, ein bisschen zu langsam oder so. Also ich hätte schon vielleicht auch noch ein bisschen mehr Dramatik gehabt irgendwann mal, aber ich fand sie auch gut zu gucken, also muss ich sagen. Also Ich fand sie hatte super schöne Bilder und ich sag mal so, was mich ja immer, ich glaube, was ich sagen will, ich weiß gar nicht, ob man so, jetzt mal abgesehen, wenn das jetzt so ein Turning Point ist zwischen der Millennium-Gruppe und Family und so weiter, dann ist die Folge so richtig wichtig, aber das Eigentliche mit dem Jungen da suchen und so in Alaska, ja, so richtig weitergebracht hat uns das jetzt auch nicht oder so, fand ich irgendwie so, irgendwie. Aber da Brian James mitgespielt hat, hatte ich da definitiv meinen Spaß in der Folge. Also das muss ich schon sagen.
Okay. Also, man muss überlegen, die Folge geht ja so 42 Minuten oder 43. Und da haben die ja wirklich sehr viel auch reingepackt, ne? Also dieses Zerwürfnis zwischen Peter und Frank, dann dieses Zerwürfnis zwischen der Gruppe und dann, also zwischen Frank und der Gruppe. Das muss ja irgendwie reingepackt werden. Das haben die wirklich, die haben auch wieder viel reingepackt in die Folge. Was ich halt auch gut fand, die hat mal Humor reingepackt. Das sieht man ja bei Millennium ganz selten. Mal von den Naturaufnahmen und von der Musik mal abgesehen, fand ich auch, man hat wieder dieses Millennium-Thema wieder angerissen, ne? Wir steuern wieder auf das Jahr 2000 zu. Wir haben auch so ein bisschen Religion hatten wir auch drin, ne? Also gerade was so die Erzählstruktur angeht, ne? Weil das ist ja so ein kleiner Heiliger gewesen, dieser Alex. Und irgendwo, hat das ja auch immer so ein bisschen so, das waren ja alles so Anspielungen. Man hat so ein bisschen auch philosophisches Dinge reingebracht, ne, so eine existenzielle Erfahrung, ne, die er gemacht hat in der Wildnis sozusagen, ja, um ein neues Leben zu beginnen. Und Frank, der entwickelt sich ja auch in der Folge trotzdem noch ein bisschen weiter, weil der geht ja in diesen Wald rein und ich interpretiere das jetzt auch mal so, dass der ja irgendwo eine Grenze überschritten hat. Und zwar jetzt meine ich eine Grenze, er musste diesen jungen Mann lebend finden. Das war so sein, ja, sein Ziel und das hat er ja auch dann auch geschafft. Ne? Und er überwindet sozusagen sich selbst und kehrt dann auch wieder an. Neu zurück. Ne? Er hat sich ja dann jetzt verändert, weil am Anfang hat er ja noch gesagt, ich habe alles für die Millennium-Gruppe gegeben und jetzt später dann kehrt er sozusagen der Millennium-Gruppe ganz zum Schluss den Rücken zu. Ne? So nach dem Motto, ist jetzt nicht mehr wichtig. Und ja, ja. Ja, das ist so ein Bruch und eine Annäherung in der Folge irgendwie, so habe ich so das Gefühl. Und ja, und dann zum Schluss zu sagen, nö, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und man bekommt ja auch so ganz kleine Einblicke in die Millennium-Gruppe. Nur, man bekommt ja so einen Brocken hingeworfen, ne? Die Millennium-Gruppe sind halt Drecksäcke, muss man so sagen. Und ich finde, dass Lance Henriksen und Megan Gallagher wieder gut harmoniert haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja. Also es hat wieder Spaß gemacht, die zwei zu sehen. Und was mir an der Folge aufgefallen ist, und da könnt ihr mal bei YouTube reinschauen, es gibt sogenannte Missing 411-Fälle. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Und zwar gibt es die wirklich, kann ich einfach bei YouTube Missing 411 eingeben, da kriegt ihr Dokumentation ohne Ende. Es verschwinden in den USA immer so zwischen 1.000 und 2.000 Menschen jedes Jahr. Und zwar immer in Nationalparks, unter anderem auch in Alaska. Ja, meistens halt, weil die vom Weg abkommen, irgendwelche wilde Tiere, die Leute reißen. Es gibt aber auch Leute, die wieder zurückkommen und nicht wissen, was in den 3-4 Tagen, wo sie im Wald waren, passiert ist mit denen. Also da gibt es auch wirklich einen FBI-Agent, der heißt Paulides, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der hat auch schon einige Bücher dazu geschrieben. Hochinteressant, weil oft auch wirklich nicht abgeschlossen werden kann damit, was den Leuten wirklich passiert ist. Also das, da geht zum Beispiel einer, nur mal so als Beispiel, sagt zu seiner Frau, ich muss mal auf Toilette und geht dann an den Baum pinkeln und verschwindet. Und der ist weg. Okay. Der Mann ist weg. Ja, wo ist dieser Mann hin? Der wird nicht mehr gefunden. Also gibt es wirklich interessante Fälle, Missing 411, und das erinnert mich daran. Ich weiß nicht, ob es damals schon diesen Begriff gab oder ob es das damals schon gab, hat mich aber direkt daran erinnert und nur so ein kleiner Hinweis für Leute, die sich ein bisschen für Mystery interessieren, diese Missing 411-Fälle einfach mal bei YouTube mal googeln, schauen, also wirklich hochinteressant. Und ich würde sagen, die Folge war für mich persönlich, ja, gut. Also sehr gut, wäre jetzt übertrieben, aber die war gut und die hat mir Spaß gemacht zu schauen. Ich habe die jetzt dreimal geschaut, jetzt in den letzten Tagen und ich könnte die auch nochmal ein viertes Mal schauen, also kein Problem. Ja, kann also wirklich sagen, Daumen hoch. War gut. Ja, Lennox. Nächsten Monat wäre eigentlich die Folge Tod im Internet dran. Ja. Aber ich glaube, wir haben ja da noch unseren Kontakt zu unserem Gast, der ja am 11. im November ja eigentlich dabei sein sollte.
Genau, der hat jetzt signalisiert, dass er Interesse oder Zeit hat.
Und Interesse hat er schon die ganze Zeit. Okay. Das war halt mit persönlichen Hintergründen, wenn wir nicht drüber sprechen wollen. Und dann holen wir die José Chang-Folge nach. Miranda de la Cruz del Royal Cardinal. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll. José Chang?
Ja, ich hätte so José Chang, ja. Was José Chang so ein geiler Name ist, weil das ist einfach so völlig bescheuert. Ne?
So total crazy.
So mexikanisch-chinesisch.
Also, das könnte auch ein mexikanischer Wrestler sein, ja?
Ja, José Chang. Ja, genau. Ja, also schon sehr geil, es ist eine sehr geile Folge, genau, freue ich mich total drauf.
Ja, freut uns da total
noch viel drauf. Mehr als auf die Folge, und die Folge ist wirklich schon Hammer, freue ich mich auf unseren Überraschungsgast.
Oh ja,
genau.
Das
wird schön und genau, dann sagen wir einfach mal, bis nächsten Monat oder so, wenn du nichts
mehr hast. Spätestens 15.03. Lennox, war wieder ein Fest, mach's gut.
Ja, mach's gut. Ciao. Und bis zum nächsten Mal, tschüss.
Bis bald, tschüss.
Where is the Light, der Millennium Podcast, ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt, und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.